Bei den angegebenen WLAN-Übertragungsgeschwindigkeiten handelt es sich um Bruttowerte. Die tatsächlich erreichbare Nutzdatenrate liegt unter den angegebenen Werten.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Gadgetfunk Ausgabe 27. Hallo und willkommen zurück. An meiner Seite wie immer der Heiko.
Ja, moinsen, oder eher gesagt, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Heiko. Und wir sind heute zum ersten Mal zu dritt. Ich bin ziemlich gespannt, wie das vom Podcasten her sein wird, weil ich glaube, es ist für uns beides das erste Mal, dass wir in einem größeren Rudel aufnehmen. Heiko, wir haben in letzter Zeit immer häufiger über das Thema WLAN, Datenübertragung, Bottlenecks und so weiter geredet und haben wie immer im Gadgetfunk mit unserem profunden Halbwissen geglänzt. Drum haben wir uns überlegt, wir holen mal jemanden in die Show, der wirklich Ahnung hat. Ne?
Ja, das
ist, und ja?
Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich einmal unser Halbwissen ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und einen Profi mit an Bord zu haben. Auf der anderen Seite kriege ich auch mal eine ganz kompetente Beratung, wie ich denn mal das WLAN bei mir zu Hause sauber aufsetze. Von daher würde ich sagen, von der Firma Level One, willkommen, Maya.
Einen wunderschönen guten Abend, ich grüße euch.
Hallöchen. Schön, dass wir es geschafft haben und vor allem, dass das so kurzfristig geklappt hat mit dir, Marian. Du, jetzt, Heiko hat schon gesagt, du kommst von der Firma Level One. Das ist ein alteingesessener, ehrwürdiger Netzwerkhersteller. Aber erzähl es doch mal ganz kurz von dir, was dich prädestiniert hat, von uns eingeladen zu werden. Oh, was ein Satz.
Ja, also danke erstmal dafür, mir so viel Ehre zuweisen zu lassen. Meine Wenigkeit ist verantwortlich für das Produktmanagement für den Dachmarkt bei Level One und damit auch maßgeblich für die Planung von Projektnetzwerken, und dazu gehören auch WLAN-Netzwerke für unsere Kunden. Und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit der Hochfrequenztechnik da draußen. Und ich denke mal, das hat euch dazu gebracht, mich dann einfach mal hier als Experten mit einzuladen. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht.
Na, da bin ich mir sicher, dass das nicht ist. Und du hast ja schon gesagt, HF hört sich jetzt so nach Amateurfunk und nach Businessgeschichten an, ist aber gar nicht wahr. Ne? Das geht nämlich runter und die Technologie ist ja auch grundsätzlich in dem Business-Umfeld dann ähnlich wie zu Hause, nur eben halt ein bisschen mit anderen Schwerpunkten und auf anderem Niveau.
So sieht es aus. Und tatsächlich ist ja der Bogen zwischen Mobilfunknetzen, WLAN-Netzen und sogar Amateurfunknetzen heutzutage, die ja auch schon digital sind, der Bogen ist gar nicht so groß. Also da sind sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und nur was halt die Heimnetze angeht, da ist heutzutage so einiges Wildes da draußen los.
Ja, und darauf wollen wir eingehen, weil du gerade sagst, hier Amateurfunk erinnert mich an die Zeiten, als wir Powerline haben versucht, den Markt zu drücken und da sämtliche Amateurfunk-Clans auf die Barrikaden gegangen sind, weil angeblich der Amateurfunk nicht mehr möglich war, weil die Powerline-Verbindungen...
Naja, funkt da ja auch in Frequenzen rum, die halt vom Amateurfunker ganz gerne auch benutzt werden für diverse Sachen.
Ja, das gab einen ziemlichen Furor damals. Aber da kommen wir, glaube ich, später dazu. Wie kommen wir jetzt in die Kiste rein? Wir haben mal im Vorgespräch versucht, das ganze Ding extrem seriös aufzubauen, haben festgestellt, da kommen wir nicht allzu weit. Deshalb ist einer der Arbeitstitel, die wir uns zurechtgelegt haben, auch ganz, ganz plakativ die Zerstörung der Netzwerklüge oder die Zerstörung der WLAN-Lüge. Marian, wie weit hergeholt ist so eine These?
Also von meiner Sicht der Dinge gar nicht weit hergeholt, weil wenn man sich anguckt heutzutage, womit da so plakativ mit Gigabit-Netzen gehandelt wird und Bandbreiten versprochen werden, in der Theorie, die niemand bei sich zu Hause erreicht. Ja, gerade jetzt, wo es dann doch immer wieder Internetanschlüsse gibt, die dann doch mal höhere Geschwindigkeiten erreichen, merkt man ganz schnell, oho, die Funktechnik, die hat da ihre Grenzen. Und
deshalb auch sehr schön der Einspieler, den du vorhin eingesprochen hast. Wir haben ein bisschen gefeixt und haben gesagt, damals war die Welt noch ehrlich, nicht? Weil ich kann mich erinnern, der Text, den du gesprochen hast, war früher auf mehr oder weniger jedem Router oder WLAN-Modul, was verkauft wurde, eben als Warnung, dass man sich nicht auf diese Zahlen, die auf der Verpackung steht, also hart verlassen darf, weil der tatsächlich erreichte Wert aus mehreren physikalischen und umgebungsbedingten Gründen darunter liegen wird. Heute gibt's diese Warnung, gibt's nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, das in den letzten Jahren gesehen zu haben.
Also ich habe das auch in den letzten Jahren auf keinem Produkt mehr, gerade für den Heimanwender irgendwo gesehen, dass das nochmal ein Hersteller draufdruckt. Ja, wobei das
der Ursprung, muss man sagen, der Ursprung dieser doch sehr ins Auge springenden Sticker war ja nicht gewesen, weil die ganzen Netzwerkhersteller damals so ehrlich waren, sondern weil sie alle Angst hatten, abgemahnt zu werden aufgrund Angabe falscher Tatsachen. Ja, das darf man ja auch nicht ganz aus dem Auge verlieren. Ehrlichkeit gezwungen durch die Bundesnetzagentur, würde ich mal sagen.
Da frage ich mich dann nochmal ganz ehrlich, warum macht denn die Bundesnetzagentur da heute nichts mehr dagegen? Aber das können wir hier nicht klären. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz...
Ich tippe eher drauf, es war Ehrlichkeit aus Angstmotiven und mittlerweile hat man festgestellt, dass keine Abmahnung erfolgen wird. Von daher erübt sich dann auch die Notwendigkeit, super ehrlich zu sein.
Ich glaube, da ist irgendwo die Wahrheit dazwischen, da hast du mit Sicherheit recht. Ja, aber zurückzukommen zu dem Thema Marketing Speech und Versprechen von Leistungen auf Umverpackungen. Als Use Case, Fried schon mal kurz angesprochen. Ich habe ein Reihenhäuschen, ich möchte von oben nach unten ein gescheites WLAN haben. Mit dem einen oder anderen Mesh-System schon mal ein bisschen auf dem Campingplatz rumexperimentiert und möchte jetzt natürlich zu Hause auch ein adäquat gut ausgeleuchtetes WLAN haben. Und jetzt stehe ich bei einem Retailer in dem Elektronikladen vor dem Regal und sehe ganz, ganz viele bunte Kästen, wo ganz viele tolle Sachen draufstehen. Marian, was kaufe ich denn da? Was macht denn am meisten Sinn momentan?
Ganz ehrlich? Leg Kabel. Aber das willst du nicht hören. Aber das ist schön.
Ich schon, aber meine Frau nicht.
Du hast ja gerade gesagt, ne, ich habe damit auf dem Campingplatz rumgespielt. Vom Campingplatz hast du natürlich eine schöne Gegebenheit. Du hängst die Dinger irgendwo oben auf. Ne? Die Dinger haben freie Sicht zueinander. Da sind keine Betondecken dazwischen und nichts. Da hast du natürlich einigermaßen gute Signalausbreitung.
So, das jetzt klingt total gut, ja.
Ja, jetzt hängst du das Gleiche bei dir in dein Haus mit deinen Betondecken dazwischen und Rigipswänden und in dem einen Raum hast du 50% Luftfeuchtigkeit, in dem anderen hast du 35% und daneben ist noch das Badezimmer, wo morgens alles beschlagen ist und es von der Decke tropft, nachdem
die Waschmaschine läuft.
Na, und dann sieht die Welt auf einmal anders aus und dann wunderst du dich so, ja, also ich habe zwar vollen Empfang hier auf meinem Handy, aber Datendurchsatz 2 Mbit, super. Genau das ist halt der Punkt. Ja? Also das ist von so vielen Faktoren abhängig und gerade diese Mesh-Systeme heute, ne, die versprechen ja echt das Blaue vom Himmel. Gibt's bessere, gibt's schlechtere, ne? Gibt's auch welche, die haben noch ein extra Funkmodul drin für eine Untereinanderverbindung, damit das nicht dann das andere Netz beeinträchtigt und so weiter. Aber diese Optimallösung für jeden, die gibt's einfach nicht, ne? Und die Distanz zwischen deinen Knotenpunkten, die musst du natürlich auch beachten, ne?
Ja. Ja, die momentan behelfe ich mir halt mit irgendwelchen Steckdosen-Repeater-Geschichten, die ja nochmal ganz weit weg von dem Thema Mesh-Netzwerk sind. Und von daher...
Sag das nicht. Du, das wird doch auch als Mesh verkauft. Steht auch Mesh auf den Dingern heute.
Die gibt's auch als Mesh. Ich glaube, die Heiko hat, sind noch
nicht
Mesh.
Hab ich ja hier mit proprietären Samples ausgestattet, ja. Von daher, nein, da ist einfach mal Zeit für ein Workaround und von daher wäre es, glaube ich, ganz, ganz gut, wenn du aufgrund deiner, ich sag mal, Kompetenz da auch einfach mal mit ein paar vielleicht Ghost Stories oder einfach Marketing-Themen aufräumst und uns vielleicht mal erklärst, was denn an einem guten Mesh-Netzwerk oder Mesh-Netzwerk-Gerät was das alles haben muss oder worauf man vielleicht achten könnte, um mal nicht die letzte Brötbüchse zu kaufen, ja.
Fangen wir doch erstmal an mit dem Begriff Mesh überhaupt. Mesh war ja eigentlich mal als Standard gedacht. Ne? Da gab es auch wirklich mal einen echten Standard für, 2008, lange ist es her. Kann kein Gerät mehr heute. Und da wurde genau definiert, wie die Verbindungen untereinander funktionieren und wie, welches Datenpaket, wie, wohin weitergeleitet wird und so weiter. Und heute ist Mesh wirklich nur noch Begriff. Und zwar das, was Mesh übersetzt bedeutet, verketten.
Okay. Bums. Ja, es ist eine Technologiebeschreibung, würde ich sagen.
Ja, auf Englisch, weil auf Deutsch klingt es blöd.
Ja, und verwechselt nicht das E mit dem A, sonst habt nämlich zerstampft das Netz.
Sehr gut.
Okay, lass die Toten weglassen. Ja, okay.
Dann sind wir direkt bei dem Süppchen, ne? Weil jeder kocht ja heute da sein eigenes Süppchen. Also das ist, kaufst du von dem Hersteller A, Hersteller B ein Mesh-Produkt, kannst du das ja gar nicht miteinander benutzen. Funktionieren ja gar nicht miteinander. Ne? Das ist genau der
Punkt. Ja, auch zu einfach. Aber ist ja auch kein Standard, wie wir gerade gelernt haben.
Ja, genau. Die wollen untereinander bleiben. Ja.
Und dann hast du halt genau das Problem, also ein richtig gutes Mesh-Produkt, das sollte schon mal mindestens 3 Funkfrequenzen unterstützen, also 3 Radios drin haben, ne? 3 Funkmodule.
Das ist der eine Punkt, über den wir uns hier schon öfter lustig gemacht haben, dass nämlich Mesh-Systeme auch im Zweierpack verkauft werden, was ja schon mal überhaupt nicht geht.
Boah, würde ich jetzt so aus Expertensicht nicht sagen. Weißt warum?
Weil, was willst du mir sagen?
Ist es bei 2 Geräten der Optimalfall. Du hast ein Gerät, was das per Kabel angeliefert bekommt, das über ein separates Funkmodul mit dem anderen Gerät spricht. Das heißt also, du hast die optimale Bandbreite zwischen den beiden Geräten und beide strahlen dann wieder dein Funknetzwerk aus.
Ja, aber du hast kein
erweitertes insgesamtes Funknetz. Also eigentlich der Optimalfall für den Kunden.
Aber kein Mesh.
Naja, verkettet sind sie doch auch, die beiden Geräte.
Ja, ja, aber jetzt erklären wir weiter, dann kommen wir gleich zu dem Punkt, den ich eigentlich meine. Was passiert denn, wenn ich
jetzt den dritten Satelliten dazu nehme? Jetzt nehme ich 2 Repeater in die Steckdosen. Ja, da hätte ich doch auf blöd erstmal das Gleiche, aber doch nicht.
Genau, weil dann fängt es an, das Ganze sich aufzuteilen. Und dann kommt es wieder ganz normal, wie gut ist das Produkt. Ne? Also teilt sich die Bandbreite auf. Ne? Hast du schon mal geteilt durch 3.
Ja, bei den Repeatern jetzt.
Genau, oder auch bei den Mesh-Produkten ist ja das Gleiche. Also Repeater und Mesh heutzutage ist exakt das Gleiche. Die unterscheiden sich nur dadurch, wie sie miteinander kommunizieren. In einem ganz normaler WLAN-Repeater wird halt kein drittes Radio haben, um mit dem anderen Gerät zu kommunizieren. Der wird nur 2 Radios haben, nämlich das Dualband, was du halt hast. Ja.
Jetzt vielleicht nochmal an der Stelle zur Erklärung, weil du den Begriff Radio hier nutzt. Ich glaube, den haben wir noch nie benutzt und unsere Hörer könnten da vielleicht drüber stolpern. Mit Radio meinst du eigentlich ein Funkfrequenzband?
Genau, oder ein Funkmodul innerhalb des Geräts. Ne? Genau. Ich benutze den Begriff Radio halt ganz gerne, weil er eigentlich das am besten beschreibt, weil es ist nun mal ein Sender und Empfänger, ein gemeinsamer. Er sendet und empfängt halt Funkfrequenzen.
Ja, nee, bloß, das ging ja bloß um die Definitionserklärung an der Stelle. Nicht, dass die Leute hier nicht wissen, worüber wir reden.
Das wäre schade.
Okay, entschuldige, ich bin wieder mal dazwischen gegangen. Also Radios, mit Repeater versus Mesh.
Genau. Ne? Also der Repeater wird klassischerweise nur 2 Funkmodule besitzen, wohingegen das Mesh-Gerät 3 Funkmodule besitzen sollte. Wobei sich dann das dritte Funkmodul wirklich nur für die Vernetzung der Geräte untereinander kümmert. Aber kommt das dritte Gerät dazu, teilt sich die Bandbreite.
Okay.
Mit den 3 Geräten. Und dann kommt es ganz drauf an, wie gut ist das Routing in den Geräten. Ne? Weil da gibt es nämlich auch bessere und schlechtere. Manche, die belasten dann den kompletten Funkkanal mit dem kompletten Traffic, der dann im WLAN stattfindet. Die leiten einfach alles weiter, damit das schon mal, wenn du durch die Wohnung gehst, dann dein Funksignal auch an dem nächsten Gerät auch anliegt, zeitnah und nicht erst weitervermittelt werden soll. Soll heißen, im Wohnzimmer guckst du Netflix 4K über deinen WLAN-Fernseher, oben spielt einer mit der PlayStation und dieser komplette Traffic ist in deinem ganzen Mesh-Netzwerk unterwegs. Auf dem bisschen Bandbreite, was du im WLAN schon hast. Ja, also hast du noch weniger Nutzdatenrate.
Bei den günstigen und schlechten Geräten quasi.
Genau, das Problem ist, das kannst du gar nicht mal so vom Preis her ausmachen, weil es gibt tatsächlich günstige Geräte, die das gut beherrschen, es gibt aber auch teure Geräte, die es nicht beherrschen. Das ist wirklich abhängig von der Software, wie die Software arbeitet, wie gut die programmiert ist.
Okay. Ja. Jetzt halber Netzwerk-DAO, ja, in der Zwischenzeit, früher war es mal ein bisschen besser gewesen. Jetzt sehe ich da das Gerät oder meine Mesh-Netzwerkkomponente hat draußen fett draufstehen, Dualband 5 GHz, 2,4 GHz. Was heißt das denn?
Das heißt erstmal nur, dass es genau die Funkstandards unterstützt, die du brauchst. Ne? 2,4 GHz, das ist der Funkstandard, der zwar weniger Geschwindigkeit liefert, dafür aber eine höhere Reichweite hat. Und 5 GHz ist der Standard, der dir eine höhere Geschwindigkeit bietet, aber eine geringere Reichweite hat. Ganz einfach physikalisch erklärt, 2,4 GHz, die Wellen sind länger als bei 5 GHz, also die Wellen kürzer. Und eine längere Welle kann sich besser ausbreiten. Ne? Deswegen UKW-Radio kannst du über Kilometer weit hören. Ne? DVB-T ist auf einer höheren Frequenz, geht schon nicht mehr ganz so weit.
Okay, das beantwortet bestimmt vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der nicht ganz so vertraut ist mit der Thematik, die Frage, welches Gerät verbinde ich denn mit welchem Netzwerk, was mir angezeigt wird, was ich empfangen kann? Weil das ist die klassische Frage, wenn ich an meinen Vater denke. Er sagt, hey, Heiko, ich habe jetzt 5 GHz, 2,4 GHz, was nehme ich denn für was?
Das Optimalste, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber da muss ich einfach unterbrechen, das Optimalste ist, deine beiden Netzwerke strahlen den gleichen, exakt gleichen Namen aus und deine Endgeräte entscheiden selbst, womit sie sich verbinden. Nämlich, wenn sie näher dran sind mit 5 GHz und wenn sie weiter weg sind, schalten sie um auf 2,4 GHz.
In an ideal world.
Das, viele können das schon. Ne?
Ja, aber gut, ich lerne da ja auch gerne dazu. Das hört sich auf jeden Fall schlüssig für mich an, um auf jeden Fall mit den Begrifflichkeiten 5 GHz, 2,4 GHz umzugehen. Gut zu wissen. Also man sollte nicht die beiden Netzwerke irgendwie anders benennen, weil dann funktioniert es schon mal nicht mehr mit der automatischen Auswahl, richtig?
Richtig, das ist absolut korrekt. Es gibt ganz seltene Fälle, wo man vielleicht mal überlegt, ob man ein separates Netz nochmal aufspannt, aber da muss man auch ein Gerät haben, was dir das zulässt, dass du noch einen zusätzlichen Namen vergeben kannst, ne? Damit du gewisse Geräte dann im gewissen Frequenzbereich fangen kannst, weil die es einfach nicht können oder sowas. Mhm. Aber da müssen wir schon wieder tiefer einsteigen.
Ja, okay, ich denke, das ist erstmal ganz gut dargestellt und erklärt. Von daher, nice, habe ich wieder was dazugelernt. Cool.
Ja.
Das ist übrigens, wenn ich an der Stelle mal einspringen darf, etwas, was mir bei den Mesh-Geräten, die ich bisher in Händen hatte, aufgefallen ist. Die Hersteller sind dazu übergegangen, grundsätzlich nur eine SSID, das ist also der Name des Funkbandes, zu vergeben. Also im Gegensatz zu dem klassischen Dualfunkband, wo man dann hat Gadgetfunk 2,4 GHz und Gadgetfunk 5 GHz, hast du da bloß ein Netzwerk angezeigt und der Router definiert selber, welches Gerät auf welcher Frequenz arbeiten soll.
Jetzt wo du sagst, nehmen wir den blöden Campingplatz, ja, nach Einrichtung dieses 4G-Routers, hat er natürlich auch früh angefangen mit 2,4 und 5 GHz zu funken, was dann auch erstmal okay war. Dann kam das Velop dazu und das hat in der Tat dann nur noch eine SSID ausgestrahlt, die dann wahrscheinlich...
Das machen die alle.
Ja, das alles zusammengefasst hat. Jetzt verstehe ich das auch mal. Okay.
Ja. Das ist bei Velop genauso und bei den Netgear Orbis ist es genau dasselbe. Und auf Nachfrage damals kam halt die Antwort, dass man den Kunden die Entscheidung abnehmen möchte. Da sind wir jetzt wieder, ich weiß nicht, ob das zu weit weg führt von unserem roten Faden heute.
Das ist genau richtig, weil die wollen halt, oder man will ja eine Nutzer-Convenience erzeugen. Also man will ja dem Nutzer so einfach wie möglich die höchste Bandbreite zur Verfügung stellen, ne, damit man nicht mehr den eingangs erwähnten Text auf den Karton drucken muss. Ne?
Ja, und um Supportanfragen zu unterbinden und. Es ist auf der anderen Seite sehe ich da. Und ich sehe halt das andere Problem auch, die Geräte sind sehr, sehr hochpreisig, sind aber vom Funktionsumfang extrem kastriert. Das heißt jetzt für mich als durchaus Interessierten, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, dann möchte ich da auch einen gewissen Funktionsumfang wissen. Ob sie es jetzt so machen wie Fritzbox mit ihrem erweiterten Kundenmenü, dass du im Grund-User-Interface bloß Standardwerte hast und dann aber in den Expertenmodus klappen kannst und dann weiter finden. Oder. Also das ist was bei mir immer als Kritikpunkt aufgestoßen ist. Ich hätte gerne mehr Tweaking Opportunities gehabt, mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und dazu gehört eben auch, dass wenn ich zwei Funkbänder habe, die gerne separat benennen können möchte.
Aber da sage ich dir ganz klar, kannst du das, musst du dich auch mit der Physik der Hochfrequenzsignale beschäftigen.
Ja, klar.
Das ist für einen Nutzer, der sich damit nicht beschäftigt hat, ist das tatsächlich alles, der kann quasi alles schlechter machen, als das Gerät tatsächlich kann.
Ja, also ich sehe das, und dann hast du ja wieder Support Calls etc. Das ist natürlich nicht im Sinne der Hersteller. Von daher, ich verstehe, warum das gemacht wird. Ich heiße es nicht gut.
Aber ich sehe das ganz klar. Also bei unseren Business Access Points sehe ich es ja durchaus, wenn sich da Leute mit beschäftigen, die jetzt nicht so, ich möchte jetzt halt nichts politisch Falsches sagen, was für Probleme dann da entstehen können nachher beim Nutzer. Ne? Und
das ist sicher.
Diese Mesh-Dinger, die du in einem Mediamarkt kaufen kannst, die sollen nicht Probleme schaffen, die sollen ja dein Problem der schlechten Funkabdeckung lösen. Ne?
Also, und da muss ich mal ehrlich sagen, ja, ich war, ohne da jetzt Carstens Anspruch torpedieren zu wollen, ich war hellauf begeistert gewesen beim Einrichten von diesem Blue Envelope-Ding, wie easy und wie schlüssig das alles war und wie convenient das Ganze geworden ist. Auf der anderen Seite ist natürlich toll, ein Monster Administrationsmenü zu haben. Wenn ich dann so einen, Grüße gehen übrigens raus an Ahmed an der Stelle, der den Profi-Access-Point in seiner Lounge beheimatet, den du mir mal zur Verfügung gestellt hast, Carsten, von Linksys. Als ich ihn eingerichtet habe, dachte ich muss mal kurz studieren gehen.
Ja,
das ist ein Kommunikationsmöglichkeiten da waren, wo...
Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Einfach überfordert das, glaube ich. Und du hast ganz schnell verkonfiguriert.
Ja, das geht wirklich schnell.
Dafür gab Gott ja einen Reset-Button.
Ja, aber ich habe jetzt auch nicht von VLANs und Segmentierung gesprochen, sondern einfach bloß von ein paar Optionen mehr. Dazu gehört eventuell eine Kindersicherung, dazu gehört eventuell eine angepasste Priorisierung.
Ja, von solchen Features. Das hat Linksys da nice gelöst, muss ich sagen. Selbst in der blöden iOS-App. Einfach mal meinen Mitcampern gewisse Webseiten über die Kindersicherung einfach mal verwehren, bis sie ankamen und sagen, Heiko, da geht irgendwas nicht, kannst du mal gucken? Ja, warte, ist gleich gefixt.
Ja, aber das geht auch nur, oh Gott, jetzt kommen wir wirklich ein bisschen ab. Pass auf, Heiko.
Das ist nicht schlimm.
Das geht wahrscheinlich aus dem Grunde, weil du den Hauptsatelliten auch als Router betreibst.
Ja, klar.
Direkt am Router, klar, ja.
Das ist aber eigentlich, wenn du dir mal die guten Mesh-Produkte anguckst, setzen die das fast immer voraus, dass du
Das ist eben nicht in einer Welt, in der du mit vorkonfigurierten Fritzboxen bombardiert wirst, ohne die du nicht mal an dein DSL kommst oder an dein
Kabelanschluss.
Also, da hast du doch eine Kindersicherung drin, jetzt aber mal...
Ne? Ja, den habe ich in der Fritzbox. Ja. Aber was ich hier machen musste zum Beispiel, um ein Netz anzuschließen, war die Mesh-Satelliten zusätzlich zu verdummen und sie eben bloß in Repeating-Modus zu versetzen, weil er sonst selber hätte routen wollen. Und dann hätte ich zwei Netzwerke hier gehabt und das ist auch nicht zielführend. Also
dann hast du deinen Router nicht unter Kontrolle.
Entschuldigung. Das ist genau der Punkt von diesen herstellerbezogenen Geschichten. Ne? Also wenn ich ein gutes Mesh-Produkt erkenne ich daran, dass sie dir nicht vorgeben, ich will jetzt auch der Router sein. Ne? Sondern ich klinke mich hier in dein Netzwerk und ich mache dir dein WLAN. Ne? Und alles andere machst du mit deiner vorhandenen Fritzbox oder Speedporn oder und wie auch immer das.
In dem heißt. Moment, also ich beschreibe mal kurz meine Installation hier. Das ist also eigentlich immer das Erste, was ich mache, wenn eine neue Fritzbox kommt, ist das WLAN deaktivieren, weil so toll die Kisten sind. WLAN, habe ich festgestellt, können andere noch besser als AVM. Und da hänge ich dann eben entweder einzelne Access Points dran oder in dem Fall, als ich das testen durfte, dieses Verlops-System. Und das hat erst funktioniert, als ich die Verlops komplett verdummt habe. Und dann hast du nämlich gar keine Features mehr, gar keine Einstellungen
und Optionen krass. Mehr. Nee, das war jetzt in dem Setup, das ich da aufgebaut habe, mit dem 4G Kongstar Karten mit ich glaube dann der billigste TP-Link 4G Router dazu und das ließ sich hervorragend konfigurieren alles zusammen, also da hatte ich den Hassel hatte ich gar nicht gehabt, ja.
Das ist vielleicht ist auch so der kleine Tipp am Rande für alle Leute, die nach sauberer WLAN-Abdeckung zu Hause in der Wohnung oder im Haus dürsten. Nach Möglichkeit vielleicht nicht auf das WLAN, auf das im Router integrierte WLAN zu vertrauen, sondern sich da eine externe Lösung zu suchen. Ich glaube, das auf ist vielleicht so der erste Schritt zu sauberem WLAN.
Genau. WLAN im Router ausschalten. Weil man darf ja nicht vergessen, ne, da steckt ein so ein kleiner CPU drin, ne, der ist damit beschäftigt, deine Internetverbindung aufzubauen, die Pakete hin und her zu schieben zwischen deinem Netzwerk und dem Internetzugang und so weiter. Und dann soll der nebenbei noch die WLAN-Verschlüsselung machen, nebenbei noch die WLAN-Signale auswerten und so weiter. Das kann nicht funktionieren. Und umso schneller dein Anschluss wird, umso stärker ist der CPU da belastet. Und umso schlechter wird nachher dein WLAN auch von der Geschwindigkeit her. Es ist eigentlich logisch.
Ja, das Gesamtsystem, ne? WLAN als eine Auswirkung, aber die CPU arbeitet ja auch nicht schneller und dein Stream wird auch nicht schneller dekodiert, wenn noch 7 andere Prozesse parallel laufen.
Richtig. Absolut.
Also von daher externe Lösung suchen in Form eines Access Points und Router WLAN ausschalten. So, jetzt sind wir aber.
Lass uns zurückkommen zum roten Faden. Du hast vollkommen recht, Carsten.
Also, warum ist jetzt Mesh scheiße? Ist Mesh eine Marketing-Bubble oder hat es seine Daseinsberechtigung in der Form, in der wir es heute im Laden kaufen können?
Marketing-Bubble, ganz klar. In der Form, wie wir es heute haben, ist es eine reine Marketing-Bubble. Das ist ganz klar meine Meinung. Wir können das stumpf auch WLAN-Bridge nennen, was da heute passiert, also WLAN-Funkbrücke. Und es ist das Gleiche. Ja. Du hast halt einfach die physikalische Geschichte, wenn du dein WLAN verteilen willst auf mehrere Geräte mit gleichen Namen, die nennen es halt Mesh, weil du nur ein Gerät einstellst und dann übernimmt das andere Gerät diese Einstellung. Kann aber jedes andere WLAN-Produkt, wo nicht Mesh dran steht, genauso, weil die mittlerweile alle diese blöde WPS-Taste haben und über WPS machst du die miteinander bekannt und dann nutzen die auch den gleichen Namen, wenn die Software gut ist. Das
ne? Wenn die Software gut ist. Das ist genau der Punkt.
Ja. Das ist auch ein roter Faden, gell? Da kommen wir immer wieder auf den Punkt. Aber ist es denn nicht so, dass die Mesh-Satelliten, also gesetzt den Fall, da haben wir ja vorhin kurz drüber geredet, du hast 3 und mehr, die Möglichkeit haben, sich auch untereinander zu vernetzen und auf die Weise eine stabilere und größere Funkreichweite aufzubauen?
Ist nur gegeben, wenn die wirklich softwaretechnisch so umgesetzt sind, dass sie ein sauberes Routing haben. So wie es mal ursprünglich bei 802.11s, da 2008 Standard, ne, echter Mesh-Standard, mal vorgesehen war. Nur das macht doch kaum einer. Weil das ist Aufwand. Das kostet richtig Kohle am Ende. Dann kostet so ein Mesh-System mit 3 Access Points am Ende 500 Euro.
Ja, das tun sie ja jetzt schon. 450, glaube ich, kosten 3 Satelliten.
Die teuren. Das ist so teuer. Das gibt aber Dinger mit 3 Stück, die kriegst du für um die 300, 250 bis 300 Euro.
Ja, es wird immer Angebote geben, aber erzähl du mal, ich google parallel.
Ja, google mal. Ja. Aber es nutzt trotzdem alles vorne und hinten nicht. Die Physik trickst da trotzdem keiner aus. Du hast eine begrenzte Geschwindigkeit und die nimmt ab, sobald die Distanz größer wird und sobald du eine Betondecke mit Stahl drin hast und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Geschichte, die kannst du nicht ausgrenzen. Und dann wird der Abstand zwischen deinen Funkknoten immer geringer. Und dann reichen dir, wenn du ein großes Haus hast, auf einmal nicht mehr 3, dann brauchst du 5.
Ey, gut, dann wird es absurd. weil da kann ich auch den Installateur kommen lassen und mir nochmal schnell Cat6-Kabel durchs Haus schießen lassen.
Genau, ja. Genau das ist der Punkt. Absolut korrekt. So,
Marian, Obacht, ich habe hier gefunden, Netgear Orbi Mesh WLAN Satellit, Ultraspeed Mesh WLAN System, 3000 Mbit pro Sekunde Triebband Mesh Router und 2 Satellit Repeater. Sehr gut. 525 Quadratmeter Abdeckung, AC3000.
Wow, das ist eine schöne Brücke, Carsten. Bam, danke dafür.
Kostet?
Sag an.
499.
533.
Okay. 533.
Ja. Untergesetzt ja von 570. Na, man muss dazu sagen, es gibt auch zwei Technologien bei den angebotenen Mesh-Systemen. Das eine ist eben dieses Triband, von dem wir hier sprechen. Und also mittlerweile sind sie auch schon preislich eins runtergegangen mit nur 2 Funkbändern anstatt der 3 und die sind dann billiger. Das kostet, sehe ich hier, das heißt dann Netgear Orbi Mesh WLAN System 2200 Mbit Triband Mesh Router und 2 Satelliten kann nur 375 Quadratmeter Abdeckung AC 2200 286 Euro.
Na guck mal, okay.
Ja, also stehe ich wieder dumm vom Regal und sage, was kaufe ich jetzt?
Ja, genau.
Aber das, ja, der teure, weil das ist geiler.
Das ist halt auch Augenwischerei mit den Quadratmetern, ne? Das ist ja auch Idealfall, wenn das.
Die Quadratmeter sind unseriös bis zum Umfallen.
Genau, das ist draußen im freien Feld, wenn du keine Wände, nichts dazwischen hast.
Ne? Ohne Wind, ohne Laub, ohne Bienen, aber, ohne Mücken.
Aber es scheint so ein Industriestandard zu sein, weil jetzt passt auf, ich habe euch noch was rausgesucht. Linksys Velop Mesh WLAN System, AC 6600 WLAN Router, WLAN Extender für nahtlose Funkabdeckung, kinderschutzkompatibel mit Alexa Dreierpack und deckt bis zu 525 Quadratmeter ab. In Weiß. Oh.
Respekt. AC 6000 plus.
Yeah.
Das ist okay.
6600, hast du nicht zugehört, Mann?
Ist doch
324 Euro.
Wow. Ja,
die haben 24. Die Riff.
Ist da jemand Lagerdruck?
Ist fast 200 Euro billiger als der Netgear.
Ja.
Okay, aber was fange ich denn mit dieser Information AC 6600 an? Was sagt mir das?
Gar nichts sagt dir das, weil die fängst du jetzt erstmal an, mathematisch zu teilen. Und zwar erst
3 Geräte.
Stopp. Satelliten. Nee, die Geräteanzahl ist, das ist schon pro Gerät. Also so weit sind sie denn doch noch nicht, dass sie auch noch die Geschwindigkeiten der Geräte zueinander aufaddieren, weil das wäre dann der nächste, dann hättest du AC, warte mal, bei
6.625
Geräten, oh, Alter, 25 Gigabit. Schneller läuft, als im Rechenzentrum. Nein, aber ne, 6.600, ein Gerät, das fängst du erstmal an durch 2 zu teilen, weil ab Download, ne? Zwei Richtungen. Also sind wir nur noch bei 3300. Wie viele Bänder haben wir? 3 Bänder haben wir, ne?
3 Bänder.
Ja. Yeah. So, jetzt hast du aber 2,4 Gigahertz, hast du erstmal schon mal von Haus aus nur 300 oder 450 Mbit Gesamtdatenmenge, ne? Also mehr als 300 bzw. 450 Gigabit da nicht. Ne? Das also auch aufaddiert, ne? Ab und Download, ne? Hast du also maximal. Also
verdoppelt und dann aufaddiert, ja.
Genau, richtig. Hast du also maximal 150 ab, 150 down oder 225 ab, 225 down. Ne? Okay. Das 2,4 Gigahertz. Haben wir schon mal die ersten 300 oder 450 rausgerechnet aus unseren 6000. Und dann hast du eben 5 Gigahertz. Nochmal das Gleiche. 2 5 Gigahertz Bänder, ja, was haben wir da? Haben wir 3000 irgendwas, also 1500 pro 5 Gigahertz Band, grob gesagt. Also 750 im Hoch, 750 im Runter. Jeweils pro Funkmodul. Bruttodatenrate.
Ja, jetzt.
Was bleibt davon netto übrig? Ungefähr ein Drittel.
Ja, was passiert mit dem? Weißes Rauschen?
Marian, warum ein Drittel?
Weil du einfach die physikalischen Einflüsse hast. Störsignale, andere WLAN-Sender um dich rum, die deine Funksignale stören. Den Overhead ist die Daten, die nebenbei übertragen werden, wo halt gesagt wird, das ist ein Paket, das beinhaltet hier die und das ist für die und die MAC-Adresse, also für den und den Rechner bestimmt im
oder Zusatzinfo, die Daten auf ihrem Transportweg benötigt.
Genau, richtig.
Ne? Da, wo früher SMS drin versteckt wurde.
Ja, genau, ganz genau.
Ja, so als Beispiel von vor 100 Jahren. Ja, ja. SMS war ja auch ein Abfallprodukt und umsonst für die Provider und viel, viel Leute haben ganz viel Geld für ausgegeben. Aber okay, das ist eine ganz andere Story.
Ja, aber es ist schön vergleichbar, weil da ist halt jede Menge Abfalldaten sind da halt drin, ne, in diesen Funksignalen. Und am Ende muss man sich vorstellen, so ein Paketband, wo am Anfang einer steht und da so Pakete draufstellt, weil so ein WLAN ist nun mal ein geteiltes Medium, alle teilen sich dieses Paketband. Und an diesem Paketband dran stehen hinten die Nutzer, also die Client-Geräte, das Notebook, der Fernseher oder was auch immer. Und die holen sich da hinten ihre Pakete runter. So, und vorne stellt einer die Pakete drauf. Ne? Und irgendwann ist das Band voll. Also irgendwann kann ich nicht mehr Pakete auf dieses Band stellen. Das geht halt dann einfach nicht mehr. Ne? Das wird dann halt dadurch ausgeglichen, dass man halt mehrere Bänder benutzt gleichzeitig. Ne? Also boah, jetzt muss ich
simultan, mal ein bisschen,
ja, genau. Jetzt muss ich mal so ein bisschen, gehen wir mal zurück zu 2,4 Gigahertz. Da habe ich ja gerade gesagt, da geht's maximal 450 oder 300. Das ist abhängig davon, wie viel Bänder man dort in diesem 2,4 Gigahertz benutzt. Diese 300 sind der Standard heutzutage. Das heißt, da sind zwei Bänder. Jedes Band
der
davon.
Der Standard heißt wie? Ist das der N-Standard?
Der N-Standard, genau. Der N-Standard N300. Wird der genannt. Ne? Also da steht dann immer N300.
Ne? Ja, ja.
Und das sind dann wirklich physikalisch zwei Antennen, ne, die zwei getrennte Funksignale senden und empfangen können. Ne, in der gleichen Frequenz. Und die teilen sich ja auch nochmal. Also die eine Antenne kann 75 Mbit Up-Download und die andere Antenne kann auch 75 Up-Download. Und das zusammengerechnet sind dann 300. Ne?
Im Idealfall.
Genau. Beim N450 kommt eine dritte Antenne dazu. Ja, also da hat man drei Antennen. Und bei einem 5 Gigahertz, weil es halt eine kürzere Wellenlänge ist und so weiter, kann ich da halt rumspielen bis zu 5-6 Antennen im 5 Gigahertz. Das geht.
Okay.
Ist aber dann halt natürlich klar physikalisch ganz klar wieder begrenzt, weil die stören sich natürlich gegenseitig in einem gewissen Maß. Der N300 ist auch nur deswegen der de facto Standard, weil da kann ich es physikalisch am einfachsten umsetzen. Ich mache eine Antenne horizontal und eine Antenne vertikal. Ja? Und dadurch habe ich zwei Funkwellen, die sich nicht so sehr gegenseitig beeinträchtigen und dadurch kriege ich eine relativ hohe Nutzdatenrate bei N300 raus. Und deswegen ist das der de facto Standard heutzutage.
Krass. Ja? Okay. Ich habe eine große Frage hier auf meinem Dauzettel noch stehen.
Na klar.
Das ist das Thema, selbst in der, ich sag mal, in der DAO Easy Fritzbox Konfiguration hast du die Möglichkeit, einen Kanal auszuwählen für deine 2,4 und 5 Gigahertz Netzwerke. Ja. Und defaultmäßig steht, glaube ich, immer alles auf 10.
Nee, bei der Fritzbox muss man ganz ehrlich sagen, die
machen, bei der Fritzbox
die machen das auf automatisch. Also das heißt, da guckt der Router schon selber, welcher Funkkanal ist denn der, der am wenigsten belastet ist. Ja?
Das macht, glaube ich, AVM ziemlich gut bei gut und günstig Anbietern aus bekannt aus Funk, Fernsehen und Internet. Die haben ja auch diese automatische Brief-Konfiguration. Gefühlt landen die aber alle bei Kanal 10.
Ja, hast du
ganz warum oft, ist das so?
Und haben die sich so überlegt? Also das hat gar keinen irgendwie tieferen Hintergrund. Also wenn ich so zurück überlege an WLAN-Geräte aus Anfang 2008, 2009, die standen immer standardmäßig auf Kanal 1.
Ja? Okay.
Wahrscheinlich haben sich die Hersteller irgendwann mal gedacht, so jetzt haben wir so viele Geräte gebaut, die standardmäßig auf Kanal 1 stehen und keiner.
Machen wir mal 10.
Machen wir mal 10, ist weit genug weg, dann funktioniert's wieder besser oder so.
Ja, nice try. Mhm. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, so als Tipp in irgendeinem Netzwerk-Nerdic-Forum, mach als allererstes mal einen Kanalwechsel von 10 auf irgendwas anderes, aber nicht auf 10.
Ja, also ganz ehrlich, heutzutage im Smartphone-Zeitalter, ne, jeder hat so ein blödes Smartphone in der Tasche. Es gibt so Apps, so Wi-Fi-Scanner, ne, also WLAN-Scanner, wo man gucken kann, wie viel WLANs man um sich rum gerade hat und empfängt. Ne. Teilweise haben das die Access Points sogar integriert oder die WLAN-Geräte integriert. Dann kannst du das direkt am WLAN-Gerät machen. Und dann guckt man mal, auf welchem Kanal sind denn die wenigsten Netzwerke. Und das ist dann dein bevorzugter Kanal. Weil da kannst du damit rechnen, dass du die geringsten Störungen hast, also die höchste Nutzdatenrate.
Ja. Ja. Okay.
Also die, ja, ne, weil umso mehr WLANs um dich rum sind, umso geringer ist deine WLAN-Geschwindigkeit. Punkt, Ende, aus.
Ja, jetzt gehst du mal in das Großstadt-Szenario mit einem Wohnblock. Ja, und jeder hat seinen Router und jeder hat, keine Ahnung was, die lustigsten SSID-Namen dazu. Und alle funken auf dem gleichen Kanal. Ja, danke dafür.
Ja, genau. Ich mache hier gerade mir mal nebenbei den Spaß, weil ich wohne ja doch in einem relativ großstädtischen Szenario. Und ich habe das echt schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss mir echt angucken, wie viele Funknetze ich denn hier um mich rum gerade so habe im 2,4 Gigahertz Band. Ach, es geht sogar. Also es ist gar nicht so schlimm. Also ich bin hier gerade mal bei 4, 5, 6, 7, 3, 5, sind gerade mal 18 Netze. Also das ist noch okay.
Okay, ja. Ich guck mal hier im ländlichen Burgau, das ist eine, was hier die Geschichte so sagt. Und ich habe genau meins und das vom Vermieter. Okay, läuft, ja.
Ja, aber das heißt, du hast bei dir definitiv eine höhere Nettogeschwindigkeit in deinem WLAN, als ich die ja hier habe.
Theoretisch hätte ich keinen T-Mobile, nein, was ist Telekom, Beatport, irgendwas kürzen
würde. Oh.
Ja. Ja, was soll ich sagen?
Muchos Dolores. Oh. Also nur zur Info, bei mir schwankt es zwischen 8 und 10.
Damit bist du auch schon in einem guten Mittelfeld.
Davon sind zwei Vodafone-Hotspots.
Die nehmen auch
nicht. Zwei von mir.
Wo ich abgebrochen bin, war letzte Woche in Dresden? Vorletzte Woche. Ja, als ich letzte Woche in Dresden war, Klassiker Motel One Hotel, irgendwas, Massivierungsliste auf nächste. Wow, wie weit soll ich dann scrollen? Ja? Und das war Dresden Innenstadt und gefühlt 1 Million Netze, die da auf dich eingeprügelt haben. Ist schon krass, wie viel SSID-Belästigung und Belastung da so da draußen ist. Ja?
Also den Knaller, den ich persönlich jetzt mal hatte, das war bei uns in Dortmund in der Firma im Büro mit einer relativ starken Antenne einen Scan gemacht und tatsächlich 144 Funknetze, also 144
wow.
Im Umkreis empfangen. 144 Stück.
Das muss dein Endgerät erstmal verarbeiten wollen.
Geht gar nicht mehr. Also das ist aber auch, das war aber auch halt eine Antenne, die hast du normal nicht an so einem WLAN-Gerät dran. Also das,
ja.
Ne, weil was du da an Störsignalen mit empfängst, da ist keine Kommunikation mehr mit möglich. Ne? Aber das ist schon, wenn man das dann halt mal so umbricht, wie viel WLAN-Router und vielleicht dann noch so Mesh-Geräte und Repeater in den Wohnhäusern mittlerweile hängen, ist das schon echt unglaublich. Und da kannst du noch so tolle Geschwindigkeiten auf die Kisten schreiben, wenn du in so einem Wohnblock wohnst mit 40 Wohneinheiten und jeder hat einen WLAN-Router mit Repeater, da brauchst du nicht mehr glauben, dass du über WLAN irgendwelche Geschwindigkeiten erreichst. Ne?
Das zum einen, und dann, wenn wir nochmal die 15 Sekunden Greta Thunberg-Gedächtnistheorie mit einbauen, die funken ja alle 24 Stunden in der Regel, ne? Wenn nicht der Admin oder Einrichter dran gedacht hat, vielleicht die Option zu nutzen, über Nacht ausschalten, was auch immer. Das ist unglaublich, was da einfach an Energie verblasen wird. Ja.
Ja.
Aber okay, genug grüne Thematik. Vielleicht spielen wir ein bisschen Buzzword-Bingo zum Thema WLAN. Jetzt sind ja gerade Carsten und ich ja auch bei unserem alten Arbeitgeber mit dem Begriff MIMO groß geworden, ja. Oder ins Land gegangen. Und jetzt haben wir ja MIMO. Was ist das denn?
Multi-User, Multiple Input, Multiple Output. Ist das nicht schön? Jetzt weiß trotzdem keiner, was das heißt. Das ist nichts anderes, wie dass der Access Point gleichzeitig mehrere Antennen nutzen kann, um Signale zu empfangen und zu versenden und zu verarbeiten.
Also generell ein Performance-Merkmal einfach.
Richtig. Der Aufsatz MU, Multi-User, heißt nichts anderes, wie dass er das dann auch noch von unterschiedlichen Geräten oder mit unterschiedlichen Geräten gleichzeitig kann. Vorher ging es halt wirklich nur, ein Gerät konnte mit zwei Bändern, ne, also mit zwei Antennen gleichzeitig zum Access Point funken und wieder zurück. Ne? Das andere Gerät muss so lange warten und dann darf das andere Gerät wieder. Jetzt mit Multi-User-MIMO kann halt zwei Geräte, also bei den einfacheren Geräten 2 Geräte gleichzeitig, bei etwas besseren Geräten sind es dann 3 oder 4 Geräte gleichzeitig, die dann funken können, halt nach Anzahl der Antennen und was der Chip so verarbeiten kann. Aber auch da haben wir derzeit noch mit unseren aktuellen WLAN-Standards eine ganz klare Einschränkung, weil das geht nur in eine Richtung. Das geht aktuell nur vom Access Point zum Mobilgerät. Das Mobilgerät rückwärts kann das aktuell noch nicht, darf das noch nicht.
Aber ja. Das heißt doch Multiple Input und Multiple Output.
Dann ja, ist es doch funktioniert kaputt. Aber das ist ja die Physik, Frequenzband und so weiter, ne, lässt dir ja nicht zu, dass du gleichzeitig, also wir sind wieder bei dem Paketband mit den Paketen, ne, wo einer vorne die Pakete draufstellt. Der eine vorne hat jetzt mehrere Bänder, wo er Pakete draufstellen kann, aber die Empfänger hinten, die stehen jeweils immer noch nur an einem Band dran. Ne? Die können nicht an beide Bänder dran.
Also du meinst quasi das DHL-Setup mit Auftragsausfahrern?
Genau.
Okay. Ja. Ist soweit verstanden. Aber wir waren ja eigentlich beim AC 6600 Plus Ultraband irgendwas.
Ja, geteilt durch. Genau.
Okay, also es ist reine Marketingblase.
Das ist eine reine Aufrechnung. Also es wird heute echt alles aufaddiert, alles zusammengerechnet. Ne? Ich persönlich finde das echt ein bisschen zum Kotzen, aber auch, ich sag mal so, auch wir können jetzt nicht mehr bei unseren Access Points drauf irgendwas anderes draufschreiben, weil der Markt macht das so. Das heißt also, du musst als Hersteller mittlerweile auch folgen, weil sonst verkaufst du dein Produkt nicht mehr. Also selbst wenn du
ehrlich sein wolltest. Ja, aber davon ausgegangen wird, dass du es nicht kannst. Ganz, ganz einfach.
Ja, genau.
Steht nicht drauf, kann er nicht.
Richtig.
Ja, aber das ist doch ein reiner Feature-Fuck. Riesje Müller versteht doch, wenn sie im, wir nennen keinen Namen, in einem führenden Elektronikmarkt, vermeintlich führenden Elektronikmarkt vor dem Regal steht, die kann das doch gar nicht verarbeiten.
Also, nee, natürlich
kapiert das doch gar nicht.
Ganz klar, ja, die denkt halt
große Zahlen,
große Preise. Umso besser, genau.
Okay. Ja, und ist es so? Ist 6600 besser als 4200?
Du musst das
mit 3600.
Genau, du musst das ja wirklich.
Das war doch das, was ich vorhin vorgelesen habe.
Nicht AC 6600. Anhand der Anzahl der Radios, wenn dieses 4000 oder anhand der Anzahl der Funkmodule, wenn dieses 4000 Ding nur 2 Funkmodule hat, das 6000 Ding aber 3 Funkmodule, dann ist das 6000 Ding nicht besser als das 4000 Ding. Dann ist das das Gleiche.
Ne? Genau, das ist ja der Punkt, den aber der normale Endverbraucher ja wahrscheinlich gar nicht realisiert in dem Moment, wo er vor den bunten Verpackungen steht und da stehen große Zahlen und das wird ja nicht in Relation gesetzt.
Nee,
und das kann ist er natürlich schon verstehen. Schwierig.
Und dann kommen wir noch zum nächsten Punkt. Dieses AC 2200, AC 4000 irgendwas, das bringt dir alles nur noch was, wenn du wirklich viele Geräte hast. Also viele, viele, viele WLAN-Geräte.
Also viele, viele IP-Handlings quasi.
Genau. Weil nur dann kannst du da einen Vorteil draus ziehen aus dieser hohen Antennenanzahl, die das Gerät hat und den hohen Anzahl an Streams, die du quasi aussenden kannst. Weil so ein klassisches Smartphone, das hat maximal 2 Antennen drin. Das hat nicht mehr. Ne?
Mein aktuelles iPhone hat 2 Antennen.
Genau.
So. Pro Band oder generell?
Nee, das ist, die teilen sich, also es schaltet ja um auf zwischen 2,4 oder 5 Gigahertz, schaltet es ja um, ne? Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, ich glaube, das iPhone 11, das hat sogar schon 3 WLAN-Antennen. Das kann also tatsächlich schon 3 Streams verarbeiten. Das ist halt, ne? Du hast halt, dadurch hast du eine gewisse Grenze an Geschwindigkeit, die du tatsächlich nutzen kannst mit deinem Endgerät von dem, was dein Access Point zur Verfügung stellt. Willst du den Rest nutzen, musst du mehr Geräte haben, die darauf zugreifen. Und dann musst du auch noch hoffen, dass dein Frequenzband nicht so überladen ist, ne? Dass du es auch wirklich empfangen kannst physikalisch, also wenig Störgeräusche da sind, wenig Störungen da sind, dass du es dann auch noch so verstehen kannst, dass du es nutzen kannst.
Das heißt im Umkehrschluss, dass es passieren kann, dass ich zwar mit meinem einen Gerät an der Leistungsgrenze schon arbeite, aber trotzdem noch jede Menge Bandbreite übrig wäre.
Richtig.
Das genau. Wollte ich
die einfach fragen, ungenutzt ist.
Wenn jetzt ein Gast zu mir kommt mit einem, ich sag mal, günstigen Android-Device, aus welchem Haus auch immer, mit einer schlechten Antennentechnologie drin, bremst der mein Netzwerk aus.
Das kann passieren, ja. Weil der Access Point muss ja trotzdem mit dem reden, ne? Muss dann eine geringere Codierung nutzen, also eine geringere Art der Paketverpackung, damit der andere das noch versteht. Und ergo müssen die anderen, solange wie er mit dem spricht,
warten.
Auf den warten. Genau.
Du, okay. Android?
Das ohne Witz, das ist mir nämlich mal aufgefallen. Und no hate speak gegen meinen Schwiegervater. Ich liebe ihn sehr. Nichtsdestotrotz, wenn Schwiegereltern zu Besuch kommen mit ihren diversen Android-Devices, und auch nichts gegen Android, aber es ist halt nicht mehr State of the Art.
Aber es ist halt
aber no ich merke halt brutal, wenn die zu Gast sind, dass da einfach, das laggt einfach, ja. Da sind halt gefühlt 20 Rumänen dabei, Pakete an den Kunden keine Werbung auszuliefern, um nochmal in der Paketsprache zu bleiben. Crazy, aber okay, dann verstehe ich es auch. Und ich glaube, ich muss einfach Schwiegereltern bessere Devices zu Weihnachten schenken.
Entweder das oder du stellst dir einfach noch so einen ganz günstigen N150, also so einen Ein-Antennen-Access-Point in die Ecke mit einer SSID nur für die Schwiegereltern, weil dann kannst du dein Netzwerk weiterhin voll nutzen.
So ein Gastnetzwerk wird da nichts bringen, oder?
Nein, weil das ist ja auf dem gleichen
physikalisch weggehen.
Das ist ja uninteressant. Ja. Also das ist tatsächlich, wenn ich jetzt hier mal auf mein Heim hier blicke, das ist tatsächlich die Konfiguration, die ich hier in meinem Heim auch nutze, weil ich noch ich habe dann so ein WLAN-Radio im Klo stehen, was nur 2,4 GHz
hat. Im Klo? Antenne.
Ja.
Und in dem Fall ein wirkliches Radio, ne?
einen HP-Drucker, der nur über WLAN, aber der hat halt auch nur eine Antenne übers WLAN. Und für diese Geräte, die habe ich auf einen separaten Access Point, auf einen separaten Kanal, weil die sonst mein gesamtes Netzwerk tatsächlich ausbremsen, wenn die im gleichen Funknetz sonst funken. Ne? Also das ist
verrückt.
Darf ich mich an der Stelle schon mal bedanken, dass Marian heute bei uns in der Sendung ist?
Ja, ist geil, ja. Also ich bin auch ganz, ganz begeistert. Du, aber jetzt vielleicht lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt gelernt, wir werden betrogen von der Netzwerkindustrie. Wir haben jetzt die WLAN-Netzwerklüge zu gewissen Teilen demaskiert und aufgedeckt. Aber spielen wir einmal mal das Szenario durch. Ich habe jetzt ein gutes Budget, habe ein, sagen wir mal, 120 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Erwachsene, zwei Kinder, so ein vermeintlich typisches Szenario. Wie würdest du das verkabeln? Oder wie würdest du das Netzwerk in einer solchen Wohneinheit verlegen?
Du hast es schon genau richtig gesagt. Wie würdest du es verkabeln? Genau, verkabeln. Also nach Möglichkeit wirklich die Funkzugangspunkte, und bei 120 Quadratmetern hast du halt schon eine Fläche, wo du gucken musst, okay, ich muss auf jede Etage einen Access Point setzen, also einen Funkzugang.
Hey, du hier, Mesh, Dreiband 500.
Ich hab doch hier 300 Quadratmeter mit 6600 ACE.
Ja, genau. Und Betonwände, okay, und Rigips und...
Zurück, genau. Also, und wir sagen jetzt auch mal, Geld spielt jetzt erstmal keine vorgeordnete Rolle. Ja. Und ich habe meine Fritzbox im Hauseingang bei der Telefonbuchse stehen.
Ehrlich, im Hauseingang? Ich dachte, die steht im Keller. Weil bei vielen
steht die im Keller,
weil da ist die
Telefonbuchse. Aber das sind ja Häuser. Ich habe jetzt mal Wohneinheit gesagt.
Okay.
Ich glaube,
okay.
Die Mehrheit unserer Hörer hat Wohnflächen und keine Häuser. Haus können wir danach gleich durchspielen.
Nein, also so eine ganz normale Wohneinheit, WLAN-Router im Flur, da wirst du doch, sind wir mal ganz ehrlich, das ist meistens irgendwie so 80 Quadratmeter quadratisch rechteckig geschnitten. Da wirst du doch tatsächlich meistens mit deinem WLAN aus deinem Router sehr zufrieden sein. Da brauchst du, glaube ich, in den meisten Fällen nichts extra. Da hast du höchstens mal das Problem, dass du auf dem Balkon kein WLAN mehr hast. Dann holst du dir so einen 0815 WLAN-Repeater, den steckst du dir ins Wohnzimmer. Und dann hast du auch offenbar Balkon noch WLAN.
Okay.
Das ist, glaube ich, das Hauptszenario.
Das war aber das nicht das, was ich hören wollte.
Ich weiß. Das, was du hören willst, ist, kauf dir hier so ein tolles Mesh-System mit zwei APs, machst WLAN aus.
Nee, das will ich nicht hören. Aber ich würde dann hören, wie, oder anders formuliert. Wie schaut denn deine Netzwerkumgebung bei dir daheim auf deinen 300 Quadratmetern aus? Oh ja,
das ist sehr gut. Das soll ich dir das wirklich sagen? Also
versteht das, wenn das die Hörer verstehen, ja.
Total überdimensioniert. Also das heißt.
Das wundert mich jetzt.
Das heißt, da ist ein der Router ist ein Rechner mit einer OpenSense Firewall installiert, weil die Router, die man so zu kaufen kriegt, einfach nicht performant genug sind, in meinen Augen. Aber
für das, was du mit Routern machst.
Dahinter hängt ein 24-Port-Layer 3-Switch.
Sollte jeder haben. Mit PoE, denke ich mal, oder?
Und BMZ. PoE leider noch nicht, aber halt mit Datenpriorisierung. Das heißt also, der kümmert sich darum, dass jedes Datenpaket seine richtige Priorität erhält und Voice-over-IP-Telefonie halt entsprechend zeitkritisch übertragen wird und irgend so ein HTTP-Download halt entsprechend als letzte Priorität irgendwie.
Frag mal meine Tochter, wie wichtig Voice-over-IP-Priorisierung ist, wenn sie YouTube gucken will.
Aber da muss ich mal ganz ehrlich sagen, YouTube genießt tatsächlich eine etwas höhere Priorität als ein HTTP-Download, wenn du es richtig konfiguriert hast.
Okay, jetzt könnten wir mal die Brücke schlagen zu Netzneutralität, aber das lassen wir einfach.
Ja, aber man muss dazu sagen, dass YouTube tatsächlich eine sehr, sehr gute Art und Weise der Übertragung benutzt. Das heißt also, die nutzen die Netzwerkgeschwindigkeit optimal.
Das ist schon richtig.
Die haben nicht die ganze Zeit eine Dauerlast, du lädst nicht die ganze Zeit mit hoher Geschwindigkeit, sondern es wird wirklich in dem Maße, wie du das brauchst, an dich übertragen, damit du das Video ohne Buffering übertragen kannst. Und da
das sind die Momente, wo ich mit 480p schaue. Ja? Nein, auf dem Retina-Display ist es richtig cool, nicht? Es ist verständlich.
Aber wenn du es richtig priorisierst tatsächlich und deswegen höhere Priorität als ein HTTP-Download, dann hast du eine sehr kurze Ladezeit und dann wird auch die Geschwindigkeit deines Anschlusses richtig erkannt und dann hast du auch die HD-Auflösung.
Aber hast du uns vorhin nicht beigebracht, dass das alles Experten-Schnickschnack ist und dass das der Endkunde gar nicht will?
Dass das der Endkunde nicht braucht und auch nicht bedienen kann. Das ist der Punkt. Also du kannst das ist so komplex, das korrekt zu konfigurieren, dass du da Also ich bin ja auch der Meinung, dass du sowas tatsächlich durch ein Studium auch nicht vermittelt kriegst, sondern dass sie da viel zu viel Theorie vermittelt kriegen und viel zu wenig Praxis. Aber ja, das geht alles jetzt zu weit.
Ja, dann können wir vielleicht mal einen Experten-Talk machen. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, Jörg Stahlmann, wenn du das hörst, bist du auch gerne eingeladen dazu. Ich rufe dich ja zu morgen mal an. Da können wir vielleicht mal drüber reden, wie sehr kann man dann Dinge priorisieren und wie gut ist denn eigentlich ein WLAN oder wie gut muss man ausleuchten und wo bringe ich eigentlich meinen Access Point an, wenn ich einen habe und wo
soll ich meine Netzwerkdose legen? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wo steht das Ding und wo stelle ich das hin? Und ich sehe es ganz oft immer wieder bei Bekannten und so, dann stellen die das Ding hinter oder in den Schrank oder hinter den Schrank.
Hinter die Couch, weil es nicht auffällt.
Die Alufolie nicht.
Das ist Katastrophe. Das ist natürlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil damit.
Wo ist dein Router? Dann machen sie irgendwelche Schrankerl auf, gell?
Genau. Damit dämpfst du dein Signal so dermaßen und gerade wenn das dann auch so ein Presspappenschrank ist und du sowieso eine Luftfeuchtigkeit von 50-60% hast, dann ist da so viel Feuchtigkeit in den Türen drin. Da kommt nichts mehr raus an Funksignal. Ne? Gerade 5 Gigahertz ist da so extrem gedämpft. Okay. Da brauchst du gar nicht mehr versuchen, auf 5 GHz zu funken. Ne? Jo, ich habe einen AC2200 Router. Wo steht der?
Mit 4
Quadratmeter. In meinem 20-Euro IKEA-Schrank aus MDF.
Und MDF steht einfach nur für mitteldichte Faserplatte. Genug davon. Aber du hast jetzt zum dritten Mal, glaube ich, das Thema Luftfeuchtigkeit in den Mund genommen. Ist das wirklich so ein großer Faktor, was die Performance angeht?
Ja, extrem. Die Älteren unter uns werden es noch kennen vom Fernsehgucken, als wir noch analog Fernsehen geguckt haben.
Meinst du, als ich noch die Fernbedienung meiner Eltern war?
Ja, richtig, genau, ganz genau. Da hat man bei richtig schlechtem Wetter Hat man entweder total beschissenes Bild gehabt, weil man auf einmal Sender noch reingekriegt hat, die irgendwie überhaupt gar nicht mehr in die Region gehörten. Oder halt auch ein richtig scheiß Bild, weil es nur am Pissen war, Gewittern und so weiter, dass das Signal einfach so arg gedämpft war, dass du einfach nur so Streifenbildungen hattest und so weiter.
Also an Gewitter kann ich mich jetzt eher erinnern als an Regen, aber sei es drum. Ja, genau. Heiko, geh mal aufs Dach, halt mal die Antenne.
Genau, bleib so stehen für die nächsten zwei Stunden, weil jetzt kommt Wim Tölke.
Es regnet, geh mal aufs Dach.
The good old days. Ja,
ja, wie gesagt, damals hat man das noch gesehen. Heute in der digitalen Welt kriegt man das ja gar nicht mehr so mit. Ja? Gerade digitales Satellitenfernsehen, ne? Da fängt es an zu schneien und dann hat man gar kein Bild mehr. Du kannst das Bild einfach weg. Ne? Also,
besser als den Junior für 3 Stunden auf dem Dach einzufrieren, ja.
Das ist aber auch nur für den Junior besser.
Richtig, ja.
Ach, das härtet ab. Das tut dem schon nicht falsch. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein super Punkt, weil man ist, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Man nimmt es so gegeben. Man guckt sich die Verpackung an. Man merkt sich die Zahlenschlagwörter, die der Hersteller einem mitgibt, mitverkauft auf der, und der Rest ist Commodity und man verlässt sich blind drauf. Das Räume, du hast die Rehgipswände angesprochen. Noch schlimmer sind natürlich über Etagen, Stahlbetonträger. Was wenige wissen, ist, wie stark Pflanzen oder Aquarien Einfluss nehmen können oder eben auch Luftfeuchtigkeit.
Aquarium. Ja, Aquarium ist echt gut, ja. Das ist, das dämpft
komplett. Das sind zwei Komponenten,
ne? Nichts durch.
Da kommt nichts durch, ja.
Du hast und die Pumpe und du hast das Wasser, ja.
Ja, und das ist ganz sicher was ein Großteil der Leute nicht auf der Uhr hat. Natürlich, weil die Hersteller auch nicht drauf hinweisen und weil wir, glaube ich, auch in einer Zeit leben, wo man einfach Dinge, technologische Dinge für Gott gegeben hernimmt. Da steht 6600 drauf, das muss geil sein.
Ja, vor allen Dingen, es wird sich ja auch gar nicht mehr drum großartig damit beschäftigt, ne? Also, das ist halt, das ist, funktioniert halt, bums. Oder das ist halt da, das geht halt, ja. Es weiß doch heute keiner mehr, wie ein Handy funktioniert. Oder damals wusste jeder, auf welcher Frequenz, also als die ersten D-Netz-Mobilfunkgeräte, da wusste jeder, auf welcher Frequenz sein D-Netz-Mobilfunkgerät funktioniert. Und warum wusste es jeder? Weil E-Plus eine andere Frequenz hatte als D1 und D2. Ne? Also das E-Plus-Handy funktionierte nicht mit einer D1-Karte, einfach weil es eine andere Funkfrequenz war. Ne?
Also, was dann impulsiver
hatte. Dafür hatte E-Plus damals das erste kostenfreie SMS-Gateway gehabt.
Korrekt.
Ja, frag mal den Chaos Computer Club, wie viel Millionen SMS sie in einem Jahr durchgejagt haben über ihr Free Gateway. Hat sich eben richtig gefreut, glaube ich, damals. Ja? Aber da gab ja auch grüne Geräte dafür.
Also. Wollte ich gerade sagen, das waren grüne Geräte und
waren die hässlich.
Ich glaube, das war denen auch ziemlich scheißegal, weil.
Ja, who cares?
Die wollten ja einfach nur erstmal Nutzer kriegen. Und ich glaube, die ganzen Nerds, die sich da damals auf das Netz gestürzt haben, und ja, ich war auch ein relativ früher E-Plus-Netzer, Nutzer.
Das war mein erstes Handy gewesen, so fuck grünes Ding, ja?
Ja, aber das hat sich halt auch rumgesprochen unter den Kreisen und das war halt geil, ne? Also das ist ey, cool und das war halt was anderes wie D2, D1 und
D2 damals auch Mannesmann, auch
ja? Gut, ne? Genau, D2 privat, Mannesmann, ja.
Ja, aber darf ich die beiden Herren wieder in die in Neuzeit zurückholen?
Ja, okay,
ja. Erde an Heiko, Erde an Marian. Wir haben 2019, zwar nicht mehr lange.
Aber weißt du was, Carsten? Das ist ein guter Zeitpunkt, um das Thema Throwback Thursday vielleicht nochmal zu beleuchten. Weil wir haben ja heute Donnerstag, ist fein.
Ja,
sorry Carsten, wenn wir da abends mal abschweifen. Ich bin noch mehr als froh, dich als ignorierendes Element immer wieder dabei
zu haben. Dass ich hier die Stimme der Vernunft jemals sein würde.
Die Stimme der Vernunft hört sich gut an. Das,
Aber das ist doch ein schöner Bogen zum Thema Future Proof, oder? Weil viele verkaufen dir ja auch diese fetten AC 6000 Geräte und so weiter, so mit dem Thema. Ja, da hast du zukunftssicher. Da hast du was für
dich. Da haben die Enkel noch was Jahre von. Noch.
Ja, haben die Enkel noch was von.
Ja, genau. Ja,
Not. Leider war das Netzteil nicht CE geprüft und kam aus Indien.
Ja gut, wenn es nur das Netzteil ist, dann geht's ja noch, ne? Das Problem ist doch aber vielmehr, dass die Technologie so schnell überholt wird heutzutage.
Ja, brutal.
Dass du da einfach nicht mehr von der Zukunftssicherheit sprechen kannst. Ne? Also mein persönlicher Liebling ist ja tatsächlich Cat7-Kabel. Ne? Das ist hier so ein deutsches Phänomen.
Das ist ein Begriff, den habe ich, glaube ich, seit ich bei Belkin weg bin, nicht mehr im Mund oder in den Augen gehabt. Cat7-Kabel war doch einfach nur Cat6-Kabel feuerresistent irgendwas. Irgendwie
nee, anders nee, nee. Als besser abgeschirmt und ein etwas größeren Querschnitt, Kupferquerschnitt. Also die Schirmung ist verbessert, weil jedes Aderpärchen in sich geschirmt ist und der Querschnitt der einzelnen Aderpärchen sind etwas größer. Damit kannst du eine etwas höhere Frequenzbandbreite auf diesem Kabel übertragen. Ne? Also wir reden in da auch wieder über
Frequenz. Brave New World.
Ja, das Ding ist aber, dieses blöde Cat7-Kabel, das bringt ja alles überhaupt nichts, ne? Weil erstens, wir haben...
Ja, mit einem Plaster-Router und mit...
Genau, ne? Wir haben maximal...
Selbst gekrimmt.
Ja, genau. Wir haben maximal Gigabit-Geschwindigkeit in unseren LAN-Kabeln zu Hause. Ne? Also schneller als Gigabit hat, glaube ich, niemand zu Hause.
Das hat auch keine erstellere Festplatten, ja?
Ja.
Um die Daten wegzuschreiben, die theoretisch ankommen könnten, ja?
Korrekt. Ja gut, SSDs sind heute schon ein bisschen flinker, aber ja, da reicht auch immer noch. Gigabit reicht echt noch. Also,
eben. Also Cat7, wenn ich jetzt, ich gehe in den Baumarkt, sehe eine Rolle Cat7-Kabel, ziehe mir da meine 100 Meter, will die zu Hause verlegen, kaufe mir noch so ein geiles Zangen-Crimp-Set mit Steckerchen und bla, ist dann für den Arsch, oder?
Weil ja, natürlich, weil die Stecker, damit das mit deinen Geräten funktioniert, kannst ja eh nur maximal Cat6, Cat6a-Stecker da drauf krimpen. Ne? Also so ein Cat7-Stecker, so ein Tera-Stecker, so heißt der, ne? der passt ja gar nicht in deine Geräte. Der funktioniert ja gar nicht. Das ist ein ganz anderes Stecksystem.
Da kann ich ja gleich hier optisch nehmen, ja? Wenn ich hier richtig einen Switch dazu habe, ja? Im Keller.
Ja, Glasfaser ist auf jeden Fall deutlich zukunftssicherer als so ein blödes Kupferkabel, auf jeden Fall. Du degradierst also mit den Steckern schon mal dein Kabel und in der Industrie ist Cat7 schon wieder überholt. Also wir sind schon bei Cat8. Ne? In Rechenzentren, wo wir über 40 Gigabit Geschwindigkeiten reden, die übers Kabel übertragen werden, da sind wir bei Cat8. Also legst du dir jetzt
auch andere Anschlüsse, andere Module in den Switchen und so weiter, oder?
Nee, es ist wieder ein RJ45 Stecker, ne? Okay. Aber es ist natürlich, das Kabel ist so dick und unhandlich und es darf maximal 30 Meter lang sein. Jetzt zeig mir mal ein Gebäude, wo du maximal 30 Meter Netzwerkkabel verlegst.
Vor allem nicht, wenn ich do it yourself self krimpen will, ja? Mhm. Dann ist eh rum, oder?
Mehr oder weniger. Nicht mehr möglich im Sinne des Standards. Also du kriegst das selber gekrimmt, nicht so hin, dass es nachher auch wirklich die Frequenzen überträgt.
Das wollte ich sagen,
ja. Also da kannst du dir echt 10-mal besser hier das gute alte koaxiale Antennenkabel überall hin verlegen. Ne? Und da gibt's tatsächlich so Geräte für, die dir das umsetzen auf Netzwerk. Die
Bettel,
ja. Ne? Diese Koax-Kabel, ne? Die haben eine viel, viel, viel höhere Bandbreite als ein Cat7-Kabel und ein Cat8-Kabel, weil die können theoretischerweise 2, 3, 4 Gigahertz Bandbreite an Frequenzbandbreite übertragen.
Und Lifehack für die Hörer da draußen, die vielleicht liebäugeln, selbst zu bauen, umzubauen, neu zu machen. So ein Koax-Kabel kriegst du auch viel besser durch ein Leerrohr geschoben, ja?
Ja. Und es ist sogar billiger als Cat7.
Oh, okay, da habe ich noch nie drauf geachtet, ja.
Ja, doch, ist es. Ein gutes Koax-Kabel, weil du es halt überall brauchst, ist tatsächlich günstiger als ein Cat7-Kabel. Und ganz ehrlich, liebe Neubauer, wenn ihr gerade ein Einfamilienhaus plant und so weiter, bitte, bitte belegt Netzwerkkabel und legt euch da Cat6a-Kabel rein. Nicht und
stellt Cat7. Euch einen gescheiten Switch-Inkeller.
Richtig, ganz genau. Ja, das ist das, hier, vorhin wurde ich gefragt, hier, was würde ich machen, wenn ich 120 Quadratmeter ein Familienhaus Kabel legen? Ja, natürlich.
Ja. Das ist das, was ich für mich gerade so mitnehme, um mein Haus sauber auszuleuchten, auf gut Deutsch, ja. Ich packe halt ein paar Dosen in die Wand und lege mir Kabel hin, durch welche Kanäle auch immer. Und hängen die richtigen Access Points rein und dann ist gut, oder?
Ja, klar. Da hast du, die Performance, da stichst du jedes Match-System mit aus. Auf jeden Fall.
Gut, dann muss ich nur mal mit der weiblichen Regierung reden, um das Bauvorhaben genehmigt zu bekommen.
Vielleicht hast du ja sogar noch einen alten, unbenutzten Schornstein in deinem Haus, je nachdem, wie alt dein Haus ist.
Das nicht. Aber ich glaube, es gibt noch ein bisschen Leerrohr, was ich nutzen kann. Und ich habe es ein bisschen gescheut, weil Kabel durch Leerrohr ziehen nachträglich immer ein bisschen doof. Und dachte, ich kann es vielleicht ja mit der neuen Mesh-Technologie abfedern. Aber so in Summe sehe ich für mich die Erkenntnis jetzt aus unserem Gespräch, boah, fuck it, ich ziehe Kabel und hänge einfach gescheite Access Points auf.
Ja, und übrigens, häufig sind diese gescheiten Access Points auch die gleichen Geräte, die sie dir als Mesh-System verkaufen. Nur, dass sie dann nicht Mesh draufschreiben.
Ja, okay, ich
und packe Kabel dann auch noch alles gut. 50 Euro günstiger verkaufen.
Okay. Aber jetzt mal noch hier ein kleiner Einwurf. Was machen denn Leute, die in Mietwohnungen leben und keine leeren Kabelschächte
haben? Mietwohnung oder Miethäuser?
Beides. Fangen wir mit Mietwohnungen an.
Also ja, auch in Mietwohnungen habe ich ja ganz oft gesehen, dass du trotzdem, weil für Kabelfernsehen wird es ja auch oft gemacht und so weiter, damit ich Kabelfernsehen im Schlafzimmer habe. Kannst du dir auch mal ganz einfach ein Loch durch die Wand bohren. Kriegst du auch immer genehmigt, wo du so ein Kabel durchschieben kannst. Aber nichtsdestotrotz, ja, es gibt natürlich Anwendungsszenarien, da sind so Funkbrücken, Repeater eine gute Lösung. Ne? Also so aktuelle Mesh-Systeme. Ich habe auch bei einem Bekannten, ne, der hat auch eine Wohnung ziemlich länglich geschnitten, ne, von seinem Anbieter eine Fritzbox. Da haben wir auch wie heißt das Ding, Fritz Repeater 1750 oder so, haben wir da auf der anderen Seite von der Hütte hingebaut, ne? Also so, dass der Abstand zum Router nicht ganz so groß ist, aber halt groß genug, dass das Gerät, die Endgeräte auch umschalten, weil für ihn das in seinem Anwendungsszenario optimal ist. Aber er ist halt auch alleine. Ne, da sind keine 10, 20 Leute, die das WLAN nutzen. Ne, also ist alleine.
Ja, das war ja meine Eingangsfrage. 4 Familienhaushalt, 120 Quadratmeter, roundabout. Ja.
25 ja. Devices.
Genau.
Das wird nicht reichen. Das ist ja das.
Du hast immer das Problem in dem Moment, wo du quasi hier der WLAN-Fernseher, der gerade Netflix guckt, hier der Bengel, der mit seiner PlayStation über WLAN gerade zockt, ne? Die Mami mit ihrem Tablet auf der Couch, die da nebenbei noch irgendwie bei Amazon Prime und ne, ihre Serie guckt oder was auch immer. Und der Papa, der dann am Rechner auch noch gleichzeitig irgendwie
kriegt YouPorn gebuffert. Er guckt in die Röhre.
Oder an der Sky-Go-App verzweifelt.
Er hat keine Paketpriorisierung.
Ja, aber spätestens dann ist halt jedes Mesh-System irgendwann am Ende. Ne, weil das ist.
Ja, aber ist dann jedes Mesh-System oder ist jede WLAN-Installation? Darauf will ich ja die ganze Zeit hinaus. Wenn wir sagen, Mesh leuchtet heller, als es tatsächlich ist, fair enough. Ja, das ist eine Aussage. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt dieses Szenario habe, was ist denn eine verdammt gute Lösung, um in dieser Situation klarzukommen? Und allen 4 Beteiligten mit jeweils 5 Devices mindestens.
Du musst deine WLAN-Zugangspunkte verkabeln, dass jeder möglichst viel eigene Bandbreite über sein Kabel kriegt. Weil übers Kabel läuft es halt nicht so, das ist kein gemeinsam genutztes Medium, ne, so wie das Funknetz,
ja.
Sondern übers Kabel hast du halt die Möglichkeit, ne, da hat halt jeder sein Paketband, wo die Pakete draufgestellt werden können.
Und dann habe ich aber doch pro Wohneinheit 5 unterschiedliche WLANs laufen.
Nö, nee, wieso? Das kann doch alles auch in dem gleichen Namen sein. Das ist doch egal. Das kann alle die gleiche SSID, die komplett gleichen Schlüssel aus allen.
Okay, das war die Frage.
Weil das ist ja genau der Punkt. Also da sind wir ja auch bei dem, was sie dir im Mesh ganz oft so als Pluspunkt verkaufen. Seamless Roaming. Ne? Seamless Roaming. Ja,
das kenne ich aus dem Business-Bereich eigentlich.
Ja, aber das verkaufen dir die mittlerweile auch bei den Mesh-Produkten teilweise schon mit drauf. Ne? Dass du
die Hörer, die damit nicht, oder für die Hörer, die noch da sind und Seamless Roaming nicht kennen, das Seamless Roaming bedeutet ganz einfach, dass dein Signal von einem Access Point, von einem WLAN-Geber zu einem anderen wechselt, ohne dass du es mitbekommst. Also es wird on the fly. Du bist in dem Küchen-Access Point verbunden, gehst ins Wohnzimmer rüber. In beiden Zimmern steht jeweils ein Access Point und dein Signal wird von einem zum anderen übergeben, ohne dass du es merkst, ohne dass dein Gespräch abbricht, ohne dass dein YouTube-Stream anfängt zu ruckeln. Richtig so?
Ganz genau. Und das funktioniert aber genauso, wenn du halt mehrere Access Points hast, die alle die gleiche SSID, die gleiche Schlüssel versehen sind, dann wird dein Endgerät das vollautomatisch quasi versuchen, zwischen diesen hin und her zu springen, ohne dass du diese Unterbrechung merkst. Einfach aus dem Grund, weil der Switch, der dahinter hängt, der kriegt ja mitgeteilt, welche MAC-Adresse, also welches Gerät jetzt gerade über dieses Kabel hier kommuniziert. Und in dem Moment, wo das Endgerät umschaltet, sagt das dem Switch, hey, ich bin jetzt hier auf dem Kabel. Und dann gibt der Switch die Datenpakete auch
an. Guck mal, ich bin hier.
Genau.
Und jetzt bin ich da.
Ganz genau. Und das geht, wenn du einen guten Switch hast, geht das wirklich innerhalb von unter einer Millisekunde. Ne? Das ist dann alles in Abhängigkeit von deinem Switch, den du hast. Ne?
Und wahrscheinlich auch ein bisschen die Qualität des, nennen wir es mal Handys.
Qualität
da gibt es bestimmt auch Abstufungen. Und
auch das, tatsächlich auch des Access Points, weil es gibt da auch so leider so die Angewohnheit von dem einen oder anderen Access Point, einfach seine Verbindung nicht loszulassen. Ne? Also wenn das
okay. Gerät, darauf wollte ich hinaus.
Ja, wenn das Gerät dem Access Point sagt, ich will die jetzt weg hier, dann muss der Access Point in dem Moment auch direkt dem Netzwerk mitteilen, hey, pass auf, das Gerät ist nicht mehr bei mir. Ja, wenn das der Access Point nicht macht, dann versucht der Switch weiterhin an den Access Point die Daten zu schieben, kommt da aber nicht mehr an und dann wird die Umschaltung automatisch deutlich länger dauern. Ja.
Moment, genau dieses Szenario in den letzten 3 Jahren massiv positiv aufgefallen ist, vielleicht weißt du es von früher auch noch, Carsten. Nehmen wir mal Vegas, ja, als Sin City. Wo du ja seit Jahren schon Free WLAN auf deinem Zimmer hattest, auch in der Lobby oder beziehungsweise an dem Casino, je nachdem, welches Hotel du hattest. Aber du hast immer in der Vergangenheit einen Abbruch gehabt. Also du hast dich in deinem Zimmer quasi angemeldet, eingewählt, Terms of Conditions agreed und so weiter. Bist dann ins Casino, in die Lobby runtergefahren, musst dich aber wieder neu anmelden, weil irgendwie Restime oder Mac Adresse nicht wirklich übergeben worden ist. Ja, und das ist in den letzten 3 Jahren massiv besser geworden, dass du gefühlt, wenn du über den Strip gehst, was ja so ein paar Meter sind und wo ganz viele Hotels von einem Anbieter sind, die auch alle die gleiche, scheinbar jetzt die gleiche Netzwerkinfrastruktur nutzen, hast du quasi über eine Meile immer perfekt gutes WLAN. Unglaublich gut.
Nein. Ja,
also wirklich unglaublich gut.
Ja, also wenn ich mal wieder zufällig in Vegas bin, dann schaue ich mir mal da die WLANs genauer an.
Ich werde es im Januar für euch gerne mal testen. Ja.
Ja, mach das.
Das ist aber wirklich der Verbesserung der Endgeräte, der Verbesserung der Access Points und auch der Verbesserung der Switches geschuldet. Ne? Dass die wirklich, die Geräte werden besser.
Ja. Es ist einfach eine extrem gute Usability geworden, muss ich sagen. Das hat mich... Da ist mir extrem aufgefallen, wie einfach dieses Handover funktionieren kann. Und dass, auch wenn Amerika oder die USA ja eine Mobilfunk-Diaspora sind, ja, was aber WLAN-Technik angeht, fühlt sich es alles extrem fluffig an. Egal, ob das Vegas, San Fran ist oder wo auch immer, es ist in den letzten 2-3 Jahren sehr, sehr gut geworden mit der Netzabdeckung.
Was WLAN. Natürlich, das ist ja auch genau das, hat das WLAN da ja auch so extrem beflügelt, dass die Mobilfunknetze so
bescheiden sind. Sie mussten eine Alternative basteln.
Richtig, ja. Ganz genau. Ja. Hier in Deutschland kriegen wir das ja alles nicht so wirklich hin. Also das ist ja, aber das ist.
Was sei denn, du bist Vodafone-User und fährst über die A8. Okay. Vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, ja, alle Firmenherstellernamen, Marken, die wir hier nennen, das ist weder Ranting noch Lobpreisung. Grüße gehen raus an AVM und Fritz, ihr macht tolle Produkte, extrem gut, nicht falsch verstehen, falls ihr es hören solltet. Wir mögen eure Produkte. Aber manchmal
kommen
über Name-Calling nicht drum rum.
Genau. Man kommt hier in Deutschland um die Fritz-Produkte nicht drum rum, weil sie einfach überall sind. Und ich glaube auch ganz ehrlich, die sind sich sehr, sehr bewusst dessen, welche Qualität sie liefern und wo ihre Herausforderungen, sage ich mal, liegen. Weil die wirklich eierlegende Wollmilchsau, die kann es halt nicht geben. Ne? Oder ja, beziehungsweise oder
nicht bezahlbar.
Will es der Kunde nicht bezahlen. Genau.
Genau.
Richtig, ne? Also es ist ja, ne, alleine hier meine Router-Installation, ne, das ist am Ende, wenn du sowas als Endgerät bauen wolltest, das würde weit über 1.000 Euro kosten. Das ist, wer kauft denn einen Router, der über 1.000 Euro kostet?
Okay, machen wir noch ein bisschen Showbase für und Props für Level One. Level One ist jetzt ja nicht der klassische Endkunden-Brand, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern geht ja schon mehr in die semi-professionelle Schiene beziehungsweise in das ins gewerbliche Umfeld.
Das ist richtig. Genau, das ist ganz klar B2B-zielgerichtet. Wir haben das vor Jahren, das ist jetzt einige Jahre schon her, haben wir uns da auch mal so im Konsumermarkt versucht. Allerdings hängt uns das bis heute noch so ein bisschen mit dem Image hinterher. Also wer die Level One Consumer Produkte von damals kennt, der sagt so, hey, Level One, ihr macht Business. Ja, schon immer. Aha. Also die uns aus dem Business kennen, die wissen, wir bauen da verlässliche, hochwertige Geräte. Uns aus den Consumer-Versuchen kennen, die haben ein zwiegespaltenes Bild. Was ich allerdings auch ganz ehrlich absolut nachvollziehen kann. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ist auch so ein Ding, was quasi ich, als ich da 2015 angefangen habe, auch ganz klar propagiert habe und von Anfang an gesagt habe. Und deswegen sind wir auch in der Consumer-Welt nicht wirklich mit Produkten vertreten. Und die 2, 3 Consumer-Produkte, die es von uns gibt, ja, die haben ein gewisses Level für einen günstigen Preis, sind aber auch ja schon sehr ans Business angelehnt vom Funktionsumfang her, okay. Was heißt, das ist teilweise schwer zu bedienen für den Consumer.
Okay, das heißt, wenn der ambitionierte Heimnutzer sich jetzt entscheiden sollte, boah, ich möchte mir Level One mal angucken und vielleicht ist es ja was für mich, wo hat er denn die Möglichkeit, eure Produkte zu beziehen?
Da gibt es einzelne spezialisierte Händler, die unsere Produkte vermarkten. Also in erster Linie sind das tatsächlich Systemhäuser, die ein Ladengeschäft mit angeschlossen haben. Wir sind nicht in der Fläche, aber im Großen und Ganzen Amazon ist natürlich heutzutage
omnipräsent.
Ja, da kommt man nicht mehr drum rum, auch als Hersteller. Also das heißt, natürlich gibt es unsere Produkte auch da.
Okay, cool. Und wenn Fragen sein sollten von euch da draußen, wenn ihr noch zuhört nach dem Trash Talk, ja, schreibt uns einfach. Marian wird euch sicherlich gerne beraten, um einfach besseres WLAN zu haben.
Beziehungsweise machen das dann sicherlich auch ganz gerne unsere Techniker.
Oder eure Partner oder Techniker, genau.
Genau.
Ja, aber ich denke mal für unsere Hörer bei konkreten Fragen, da nimmst du dir dann auch die Zeit und würdest direkt antworten, behaupte ich jetzt einfach mal. Gell?
Kriegen wir bestimmt hin, wenn Zeit bleibt, ne?
Ja. Ja.
Nice.
Okay.
Ja, ansonsten.
Jetzt habe ich. Ja, ich habe jetzt, bevor du uns hier die Tür zuhaust, ein Thema habe ich noch, was glaube ich definitiv heute und hier reingehört. Und das ist das Thema Powerline, Marian. Wir haben vorhin über performantes und gutes WLAN geredet. Wie schaut's denn aus mit Powerline, mit Netzwerk über die Steckdose?
Da fällt mir gerade ein, du hast vorhin über Triple Gigabit über Powerline geredet.
Darauf wollte ich hin. Ich habe heute nämlich eine Pressemitteilung bekommen von einem Hersteller, den wir, glaube ich, noch nicht genannt haben. Und der hat genau Triple Gigabyte LAN-Verbindung über die Steckdose. Und ich habe das gelesen, mein Grinsen ist von einem Ohr zum anderen gewachsen und ich musste das sofort weiterleiten, weil ich dachte, genau in dem Fahrwasser, das wir heute Abend aufnehmen werden, passt das wie die Faust aufs Auge. Also mal ein Powerline, Power over Ethernet ist was anderes, Leute, nicht verwechseln. Power, oh Gott. No, okay, mache ich weiter als Erklärbär heute. Power over Ethernet ist einfach die Technologie, dass man Geräte an Switches, die das unterstützen, anschließen kann, alleine über Kabel und unter Verzicht auf Netzwerkanschlüsse. Das ist Power over Ethernet.
Unter Verzicht
auf Netzteile. Netzteile. Nicht, genau.
Quasi genau. Strom und Daten werden simultan übers Netzwerkkabel übertragen. Das geht richtig, richtig gut und störungsfrei. Warum? Weil der Strom Gleichstrom ist, der da übertragen wird, und die Netzwerksignale sind Wechselstrom. Und deswegen beeinträchtigen sie sich nicht gegenseitig.
Und du hast halt den riesengroßen Vorteil, dass du die Dinger einfach mit Hilfe eines Flachkabels fast überall hin positionieren kannst, wo du willst, und musst eben keine Rücksicht nehmen auf ein zusätzliches Kabel, was zu einer Steckdose führt. Absolut. Aber das war ja nur der Exkurs. Wir waren jetzt nicht bei PoE,
sondern bei Powerline. Also genau. Die größte Disadvantage von Powerline mal gleich zu Anfang, es ist auch nur ein Shared Medium, also ein geteiltes Medium, wie bei WLAN auch. Also das heißt, du hast nur ein Paketband, wo vorne einer Pakete draufstellen kann, die hinten einer runternehmen kann. Du hast nicht mehr. Mhm.
Aber ich habe doch dreimal Gigabit.
Ja, genau. Anschluss also an meinst dem Gerät.
Dreimal IO45-Buchsen, wo Gigabit drauf.
Richtig. Du hast es erfasst. Und deswegen mussten wir uns auch so köstlich amüsieren. Und dann, das ist auch so ein schönes Ding, das gibt da auch so einen neuen Standard im Powerline, GHN nennt sich das Ding. Das sorgt dafür, dass du Bruttodatenraten, also auch wieder aufaddiert, von 2 Gigabit erreichen kannst. Brutto. Kannst.
Hm. Ne? Theoretisch.
Also, theoretisch. Also das heißt, du könntest theoretisch tatsächlich eine echte Ethernet-Gigabit-Leitung, eine einzige, simulieren über dein Stromnetz. Wenn denn alle deine Stromkabel in Alufolie eingepackt sind und du keine LED-Lampen hast und keine Geräte einschaltest im
Strom. Keine Amateurfunker.
Genau. Also,
und der Installateur seinen Job richtig gemacht hat und alles richtig isoliert hat.
Nee. Also erstens, Stromkabel werden nicht isoliert. Oder Stromkabel
werden abisoliert. Geschirmt. Okay. Gern mal drüber.
Also das heißt, jedes blöde Stromkabel, was in der Wand liegt, ist ja sowieso von Haus aus erstmal eine riesige Antenne.
Richtig.
Ne? Und wenn du dann natürlich Hochfrequenzsignale über so eine riesige Antenne drüber schickst, dann hast du natürlich irre viele Störeinflüsse. Und die senken natürlich deine Powerline-Geschwindigkeit. Da kann ich auch noch ein gutes Beispiel von einem Bekannten von mir nennen. Der hat sich vor kurzem so ein tolles Powerline-Set gekauft, ne, weil er sagte, boah, geil, das ist ja super, Gigabit-Geschwindigkeit hier über mein Stromnetz. Und dann hat er ein Ding in sein Schlafzimmer gesteckt und das andere Ding in sein Wohnzimmer gesteckt. Und dann hat er sich gewundert, was ist hier denn los? Und die Dinger waren, trotz dessen, dass sie diesen neuen Standard haben, waren die langsamer als seine alten 500 Mbit-Geräte.
Wow.
Warum? Weil die empfindlicher auf Störeinflüsse sind.
Okay.
Die alten Geräte haben eine geringere Kodierung benutzt, die waren nicht ganz so empfindlich auf Störeinflüsse. Die neuen Geräte sind da etwas empfindlicher, was das angeht. Die sollen das eigentlich kompensieren, aber das wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, bis das auch funktioniert, sauber funktioniert. Das ist sowieso heutzutage so ein Unding. Damals war es mal so, dass die Business-Technik immer der Consumer-Technik voraus war. Heutzutage hat sich das komplett umgedreht. Ne? Also heutzutage kriegst du Consumer-Geräte, die schon mit den neuesten Technologien werben, und die ganze Business-Schiene hält sich da noch komplett raus. Ne? Also die sagen so, ja, kommt, wenn der Standard fertig ist.
Okay.
Dann bringen wir mal ein Produkt und das erprobt ist.
Das ist so wahr. Ich erinnere mich noch, als das losging mit B, das war in erster Instanz nur für Geschäftsmodelle verfügbar und ist dann sukzessive Stück für Stück in den Endkundenmarkt durchgesickert. Und genau wie du sagst, mittlerweile ist der Endkunde eher so der Probierbär.
Versuchskaninchen.
Richtig.
Der Beta-User, der dafür bezahlt.
Ja,
Beta-User zu sein.
Und der die Szenarien erstmal austestet, und wenn da genug Daten erhoben sind, dann kommt erst die Geschäftsabteilung, die sich für Businessgeräte interessiert, dahinter und sagt, okay, jetzt auf Basis dieser Auswertungen sehen wir uns in der Lage, jetzt auch ein Businessgerät dafür anzubieten. Ja, aber es ist natürlich auch klar, dass es gibt etliche Sicherheitsfaktoren, die da zu berücksichtigen sind, die kannst du am Reißbrett gar nicht alle übersehen.
Ja, vor allen Dingen Zuverlässigkeit. In der Produktentwicklung. Es geht heutzutage viel, viel mehr darum, dass das zuverlässig ist, ne? Was ich da
benutze. Ausfallsicherheit
quasi. Genau, richtig. Im Gegensatz zu dem Heimuser, ja, wenn das Ding halt abstürzt und du das dreimal am Tag neu starten musst, dann ist das zwar nervig, aber interessiert es dich wirklich? Eigentlich nicht, ne?
Ja, nicht, wenn
wenn der
Podcast aufnehme.
Oh, Podcast ist natürlich ganz, ganz extrem. Das hätten wir vorhin bei Priorisierung ganz vorne anführen sollen.
Also Leute, priorisiert
Podcast. Zu dem Powerline-Thema hätte ich vielleicht noch eine Expertenfrage oder eine Frage an den Experten. Ich nehme mal wieder meinen jetzt mit 82-jährigen Vater, den ich vor ein paar Jahren mal auch damals als Belkin mit der Thematik rauskam, was installiert habe. Powerline von Erdgeschoss in ersten Stock. Super gut, hat rudimentär funktioniert. Datendurchsatz war okay. Es ging über zwei getrennte Zähler, was schon okay war. Aber gefühlt in dem Moment, wo meine Mom ihre Waschmaschinen und Trockner eingeschaltet hat, hat der Vater kein Internet mehr gehabt.
Ja, klar.
Ist denn sowas mittlerweile behoben, oder?
Nein. Nein, also das ist tatsächlich auch noch viel, viel schlimmer geworden durch die ganzen LED-Geschichten. Das gibt so irre günstige LED-Lampen da draußen, die sich die Leute auch noch gerne kaufen, weil sie halt so günstig sind. Und die imitieren aber immense Störsignale im Hochfrequenzbereich. Okay. Ja, und für so Techniken wie Powerline ist das wirklich tödlich. Ja, also die können damit gar nicht umgehen, weil ich verstehe nichts mehr. Ne? Also das ist das verrauschte Bild. Ne? Und irgendwann ist das Bild so verrauscht, dass du da nichts mehr erkennen kannst in dem Bild.
Also kommen keine Pakete mehr an, auf gut Deutsch.
Genau, richtig. Also und da sind ja Fehlerkorrekturen drin in dieser Digitaltechnik, ne? Dass du immer noch irgendwie das Paket wieder zusammenbauen kannst, auch wenn das nur in Einzelteilen ankommt. Aber auch irgendwann ist auch diese Fehlerkorrektur am Ende. Ja. Ne? Okay. Das ist, da muss ich gerade mal einen Bogen schlagen zu Kabelfernseh-Internet, also Internet übers Kabelfernsehen. Da ist nämlich auch viel, ganz oft wird auf die Anbieter geschimpft, ne, das ist voll schlecht und so weiter. Häufig kann der Anbieter da aber gar nichts für. Ganz häufig sind es uralte Koaxialkabel, wo die Ummantelung schon brüchig ist und die Schirmung einfach nicht mehr wirklich gegeben ist. Also dadurch, dass im Haus in der Verkabelung einfach Störsignale in das Kabel eindringen, die Internetverbindung quasi gestört wird. Ne? Und das kann so ein Router, so ein Modem, so ein Kabelmodem kann das bis zu einem gewissen Grad kompensieren, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Und dann ärgern sie sich, dann kommt der Techniker, misst unten, da wo es ins Haus übergeben wird und sagt, nö, ist alles in Ordnung. Ne? Weil der Kabelanbieter ist ja nicht für die Verkabelung im Haus zuständig. Ne? Das ist dann, wenn du Mieter bist, Vermietersache. Ne? Und
das ist, glaube ich, auch eine der unterschätzten Phänomene im Zusammenhang mit Powerline, die Qualität deines Stromnetzes in der Wohnung. Und da gilt halt auch wahrscheinlich die Faustregel, je neuer deine Wohneinheit ist, je neuer deine elektrische Verkabelung, desto performanter wird sich so ein Powerline-System
benehmen. Muss ich widersprechen. Häufig ist es so, dass ganz moderne Elektroinstallationen extremst gesplittet sind. Das heißt also, da hat alle zwei, drei Steckdosen, also teilweise hat ein Raum sogar mehrere Sicherungen für unterschiedliche Steckdosen.
Okay.
Das heißt also, die Leitungen sind nicht mehr miteinander so eng miteinander verbunden wie in einer alten Installation, sondern da geht jede Leitung einzeln bis zum Sicherungskasten.
Okay. Ja, und
die sind dann am besten auch noch aufgeteilt auf die drei Phasen und so weiter. Also das heißt, da besteht nicht mal mehr eine physikalische Verbindung über den Nullleiter zwischen diesen verschiedenen Steckdosen oder über den Schutzleiter. Und wenn du dann ein Powerline-Produkt hast, was dann den Null und den Schutzleiter gar nicht so wirklich mit benutzt für die Kommunikation, ne, also der Euro-Stecker ist das Beispiel, dieser schmale Stecker, ne, da kannst du ja den Schutzleiter nicht mit benutzen für die Kommunikation.
Man hat nur zwei Pole, ne?
Genau, richtig. Dann wird das Signal, was da am Ende drüber läuft, definitiv schlechter sein. Oder auch gar nicht mehr zustande kommen. Okay. Also dann kann es sein, dass du vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gar keine Verbindung zustande kriegst, weil die physikalische Verbindung zueinander einfach zu schlecht ist.
Okay, das liegt dann aber nicht an den Leitungen, sondern liegt dann eben an den Sicherungsknoten dazwischen.
Genau. Dass das einfach so modern und gut und sicher aufgebaut ist, das Stromnetz, dass du quasi einfach nicht mehr die Möglichkeit hast, ein Stromkabel als Antenne zu benutzen.
Sozusagen. Das heißt dann aber, grundsätzlich würde ich jetzt daraus schlussfolgern, dass alle, die mit dem Gedanken spielen, sich Powerline ins Haus zu holen, was ja grundsätzlich eine coole Technologie ist, spricht überhaupt nichts dagegen.
Sehr kommen.
Aber der Aufruf an der Stelle ist, Leute, behaltet den Einkaufszettel, den Kassenzettel.
Genau.
Weil es tatsächlich ein Stück weit Glückssache sein kann, ob das Ding daheim funktioniert oder nicht. Oder besser funktioniert oder weniger.
Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, schaltet alle Lampen ein und alle Verbraucher und so weiter mal zum Testen, ne?
Maximales
Störungsverhältnis.
Genau,
sehr richtig. Guter Punkt, ja. Ja,
ob ihr nicht dann abends auf einmal keine Powerline-Verbindung mehr habt, wenn dann der Fernseher läuft und die LED-Lampe an ist im Hintergrund und so weiter und so fort. Das sollte da schon ja beachtet werden, definitiv. Ja.
Wenn der 4K-Fernseher in 800x600 läuft, dann läuft irgendwas schief.
Vor allem sieht das echt scheiße aus.
Das sieht echt scheiße aus, die Kurzköpfe.
Wow. Ja, also ich würde mich ja echt interessieren, wie viele Leute bis hier durchgehalten haben. Ich fand's großartig.
Das können Sie ja in den Kommentaren schreiben. Ach nee, das war ja nicht YouTube.
Ja, vielleicht, wir könnten sagen, Glocke machen, abonnieren und Kommentare schreiben und dann seid ihr voll lead. Ja,
oder ja lead. Genau.
Ja, fucking mint.
Yeah.
Was auch immer das bedeutet.
Ja, wir sind Leute. Gut unterwegs gewesen, muss ich sagen. Danke, Marian, dafür.
Ja, gerne, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
Das heißt, du kommst wieder, wenn wir wieder rufen?
Mit Sicherheit. Da kann ich, glaube ich, nicht Nein sagen.
Ah, geile Geschichte. Heiko, dank dir. Dank euch beiden.
Carsten, Marian.
Und an alle anderen Hörer. Wir sind nächste Woche wieder ganz regulär dabei. Da darf Marian dann einfach nur zuhören.
Gönnt euch alle einen schönen Abend.
Bis bald. Danke.
Ciao. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.